Hallo David.
Hallo Robert.
Na?
Jetzt habe ich gerade gegähnt und du bist mir einfach so...
Ja, ich dachte mal, weißt du?
Ja.
Heute, wir starten anders als sonst.
Mensch, du, Robert, wir haben letzte Woche Mist gebaut.
Ja,
du hast Mist gebaut, kann man ehrlich gesagt sagen. Ja. Du hast nämlich nicht gesagt, David, jetzt sag das mal nicht.
Der Hintergrund ist, glaube ich, eher, wir haben letzte Woche ein Thema größer gemacht, als wir es vielleicht unterschiedlich gar nicht so vorher abgesprochen haben, wie groß es wird. Und dann auch so der Kernpunkt, den es nachher treffen wird. Es war ein ziemliches Durcheinander, aber vor allem, gehen auch gleich nochmal drauf ein, worum es genau geht, ist, und das ist das einzig wirklich Schwierige daran, quasi Falschinformationen von uns nach draußen getragen worden. Ne? Sowohl getragen als auch nicht korrigiert.
Genau, also für diejenigen, die sich letzte Woche gewundert haben, ich glaube, so viele haben es gar nicht mitbekommen, weil wir relativ schnell, also am Freitag haben wir die Folge schon verändert, hatten dann auch nochmal über Social Media gepostet, dass wir einen Teil, und zwar den, wo wir über Jimmy Kimmel gesprochen haben, rausgeschnitten haben, und zwar komplett. Unter dem Posting hatten sich dann mehrere Leute gemeldet und gemeint, warum denn, ist doch egal, war doch eine gute Aufarbeitung und hättet ihr doch nächste Woche aufklären können oder ihr hättet nochmal einen Teil nachträglich einsprechen können, indem ihr darauf hinweist. Da haben wir uns aber gegen entschieden. Was haben wir gemacht? Wir haben letzte Woche diesen Fall aufgearbeitet, haben gesagt, Jimmy Kimmel wurde entlassen, haben auch nochmal erzählt, wie das so ein bisschen dazu gekommen ist, haben einen Bogen geschlagen, einen größeren zu Donald Trump, zu Paramount, hattest du dann nochmal aufgearbeitet. Und ich hatte dann noch einen Teil eingefügt, der mir so ein bisschen wichtig war, weil es gab ja dann noch so dieses ganz große Ding rund um Disney und deren Einfluss auf diese ganze Sache. Denn es gab so ein paar Leute, unter anderem hatten wir hier als Beispiel Marc-Uwe Kling genannt, den Autor von Känguru-Chroniken, der hatte zum Boykott aufgerufen. Dieser Disney-Boykott, der ging einmal um die Welt. Leute hatten dann richtig die Seite gecrashed, wo man deren Abo-System, also Disney Plus, deabonnieren kann. Also es hatten sich dann die Leute so richtig eingeschossen auf Disney. Und ich meinte, dass ich das nicht verstehen konnte, weil laut meinen Recherchen sind die da gar nicht involviert gewesen. Ich hatte tatsächlich vorher nachgeguckt und in keiner der Quellen, die ich hatte, wurde Disney konkret erwähnt. Wir hatten dann im Podcast gesagt, sagt uns bitte, wenn ihr da gegenteilige Meinungen habt, schickt uns gerne Links. Und dann wache ich am Freitag auf und Gina hatte für uns schon einen Link parat vom Hollywood Reporter. Ich nehme an, der kam von jemandem von euch, also von den Zuhörern, denn das, glaube, das war, weißt du da mehr?
Weiß ich nicht mal, aber so wie ich Gina auch kenne, kann der von ihr gekommen sein, weiß ich aber an der Stelle nicht.
Ja, okay, aber es gab dann im Hollywood Reporter vom 18. September gab es einen Artikel, in dem das nochmal genau aufgearbeitet wurde und da wurde sehr konkret gesagt, dass Disney wohl doch involviert gewesen ist, weil diese Entscheidung wohl über den Tisch von Bob Iger, also dem Studiochef oder dem Konzernboss ging. Wie gesagt, ich habe es nirgendwo anders gelesen, aber das macht natürlich weite Teile des Gesprächs, was wir da geführt haben.
Ich würde kurz mal an der Stelle
ad absurdum
reinspringen. Also, wir haben das, glaube ich, auf 20, fast 30 Minuten ausgeweitet, das Thema. Und ganz grundsätzlich, ne, der David und ich, wir unterhalten uns hier, und ob es über Filme, Serien geht oder auch, wenn wir über solche Geschehen reden, finde ich es vollkommen legitim und relevant, wenn wir ähnliche Standpunkte haben oder völlig unterschiedliche Standpunkte haben. Wir müssen nicht die gleiche Meinung haben. Was schwierig ist oder nicht in Ordnung ist, dass wenn Fakten auf den Tisch kommen oder dann auch nicht korrigiert werden, die zu dem Zeitpunkt und wissentlich nicht korrekt sind. Das ist nicht der Anspruch, den wir beide haben. Das machen wir natürlich auch nicht mit Absicht. Deswegen war das auch das erste Mal, soweit ich mich erinnere, in 230 Folgen, dass wir einen Part rückwirkend rausgeschnitten haben. Aber wollten genau das auch, dass das nicht noch 6 weitere Tage auf diese Art und Weise online bleibt. Das ist der Hintergrund dessen.
Das ist auch auf meinen Wunsch hin passiert und du hast dem netterweise zugestimmt, weil es natürlich extrem ist, einen ganzen Part rauszuschneiden. Aber ich fand so, das nächste Woche erst, also jetzt in dieser Folge erst richtig zu stellen, hätte bedeutet, dass 6 Tage lang diese Falschinformationen online sind. Und auch so einen Teil nochmal einzusprechen, zu sagen, ach übrigens, das, was wir gerade gesagt haben, war übrigens Blödsinn zum Teil, ist auch Käse. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen.
Und einmal möchte ich da noch ganz kurz ran, weil wir haben mehrere Bereiche angesprochen. Und zum Beispiel, ich finde dieses ganze Thema legitim, was mir zum Beispiel auch wichtig war, die Parallelen zwischen Paramount zu ziehen und Stephen Colbert und Jimmy Kimmel sehr wichtig, weil das zeigt, was politisch, was im Hintergrund passiert, was die FCC für eine Bedeutung hat und auch letztendlich, was die Einflussnahme auf die Medien, die Berichterstattung und auch das Loswerden von unliebsamen Moderatoren in Late-Night-Shows, weil das ganz wichtige Dinge sind, um freie Meinungsäußerungen zu verdrängen und damit Demokratie auch kleiner zu halten, weil freie Meinungsäußerung und Demokratie im Grunde immer Hand in Hand miteinander gehen. Aber die Rolle von Disney, die wir gezielt nochmal rausgestellt haben, die ist so nicht korrekt gewesen. Ich finde es auch nicht ganz verwunderlich, weil irgendjemand muss ihm in der Instanz ja auch gesagt haben, ey, deine Show nehmen wir erstmal offline. Ich frage mich natürlich auch an dem Punkt, ne, was ist reagieren und agieren? Auch ich würde jetzt im Nachhinein zum Beispiel immer noch dem Standpunkt so ein bisschen nachgehen, bringt es was, Disney Plus wirklich zu canceln? Weil die waren in einer Situation, wo sie reagieren und nicht agieren. Und so gern man auch, und das will ich auch noch sagen, ich verstehe, dass man Werte hat, dass man Ideale hat, glaube ich, sollte man nicht träumerisch rangehen, wenn ein CEO eines privaten Unternehmens, das seinen Aktionären und Gewinnen verpflichtet ist, in erster Linie genauso agiert, um diese zu maximieren.
Ich bin auch weiterhin der Meinung, dass es schon noch richtig, wir hatten ja darüber gesprochen, über den Einfluss der TV-Sendeanstalten, Sinclair und Nexstar namentlich, und ich bin mir sehr sicher, dass es so gelaufen sein muss, dass die beiden zuerst reagiert haben, gesagt haben, wir machen das, wir strahlen es nicht mehr aus, und dass dann Bob Iger natürlich mit dieser Entscheidung auch konfrontiert wird und dann natürlich auch von ihm aus eine Entscheidung über den Äther gehen muss. Wie gesagt, das Thema
ist... Ich habe mich da noch ein bisschen mehr beschäftigt tatsächlich, weil du mit den Prozenten... Ich kann es noch mal kurz an...
Bitte gerne, ja.
Du hast letzte Woche ja darüber gesprochen, dass diese Sendeanstalten, diese Networks in den USA, die quasi wie Regionalsender haben, also in bestimmten Bundesstaaten bestimmte Sender ausstrahlen können, dafür die Rechte haben. Davon gibt es ein paar größere und ein paar kleinere in den USA. Ne? Du hast gerade zwei genannt, die die größten sind. Aber es gibt eine Regel, die dürfen nicht mehr als 39%, das hattest du letzte Woche auch angesprochen, an Haushalten erreichen. Das dient dazu, dass man quasi in einem demokratischen Meinungsbildungsprozess, wo auch eine Vielfalt wichtig ist, nicht mehr als eben die Hälfte der Leute erreicht. Und ich finde schon 39% sehr viel, die man erreichen darf, legal. Aber die FCC, die Behörde, die das quasi überwacht, hat die Möglichkeit, eine Sondergenehmigung auszusprechen. Und so ist man anscheinend zusammen mit Donald Trump an die herangetreten und hat gesagt, ey, wir hätten hier die Möglichkeit, wenn ihr euch zusammenschließen wollt und deutlich mehr Menschen zu erreichen, wir könnten das. Ne? Ob sie das jetzt sollten oder nicht, weil das ist eine unabhängige Behörde. Wir könnten das, aber... Und das ist dann natürlich das Bauernopfer. So, das ist mal so ganz grob skizziert, nochmal die Prozente. Und von dieser Seite aus, denke ich, wurde der Stein angestoßen. So findest du es auch ziemlich viel aufgearbeitet. Und das ist im Grunde die größere Auflage von dem, wie es auch mit Stephen Colbert und CBS und 60 Minutes und Skydance und Paramount passiert ist. Eine Sache noch, es gab ein paar Leute, die dann auch, habe ich auch Nachrichten bekommen, warum habt ihr überhaupt darüber geredet? Es ist gar nicht euer so Filmthema in erster Linie. Ich finde ein Stück weit schon, das bei Paramount definitiv auch direkt ein Streaming-Service war und South Park da involviert war und uns schon touchiert. Und gerade auch dann, wenn es Jimmy Kimmel und dann auch weitergehen sollte, bis hin zu einem Jimmy Fallon, schon so ein Thema ist, ich finde, da sollte man eine Awareness schaffen. Aber letzte Woche, es war sehr viel los, wir waren darauf unterschiedlich gut vorbereitet, aber vor allem nicht gut abgesprochen. Sollte nicht passieren, aber es darf passieren. Wir sind keine Roboter, wir sind keine Maschinen. Und ich denke, wir haben es jetzt eingeordnet und das damit
es war haben wir es auch eigentlich wirklich auch. Nur der Teil mit Disney. Und den Rest hatte man im Grunde drin lassen können. Aber ja, wie gesagt, das ist nicht unser Anspruch. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Und ich im Grunde brauchen wir jetzt nur nach vorne gucken. Ich will nur auch, dass klar ist, dass wir hier keinen Schmuh erzählen, und wenn wir Schmuh erzählen, stellen wir es richtig. Ja, Meinungen können Schmuh sein oder nicht, das sieht ja jeder völlig anders. Also wenn ich mir die Kommentare also durchs Internet zu One Battle After Another angucke, die sich bei uns sammeln, bei anderen auch unter den Videos, ne, da wird dann wieder geschrieben, der eine hat mehr Ahnung, der andere weniger, und wie kann es sein, dass wir beide etwas als Meisterwerk betiteln, das dann aber scheiße ist oder die Leute langweilt.
Weil oder jetzt, das höchste Rating auf Rotten Tomatoes hat.
Ja, aber es kommen viele jetzt aus dem Kino, die den dann doch gar nicht so gut finden und die dann sagen, was ist denn mit Robert Hofmann und David Hein los? Und
ja, wir wurden gekauft.
Das also habe ich auch noch vielleicht. Gelesen.
Ja. Ich lese ja nicht aus Selbstschutz.
Ich,
wenn du was ganz schlecht
hörst. Ich habe bei mir auch gar nicht gelesen. Ich habe tatsächlich, nur weil ich es dann mitbekommen habe, ich habe unter dem Video von Eve gelesen, was da für Kommentare waren. Also da wurde ein bisschen gruselig und da ging es so richtig ab. Insgesamt hatte ich das Gefühl, so bei mir, bei dir habe ich jetzt auch nicht gelesen, aber bei mir hatte ich gemerkt, dass so die Leute, da kommen schon Leute aus dem Kino und sagen, oh, ich gehe da nicht ganz mit. Aber ich habe jetzt nicht so viele ganz gegenteilige Meinungen gelesen. Und was ich vor allen Dingen nicht gelesen habe, ist, Das merke ich auch, dass ich da, dass man hat natürlich dann irgendwann so eine Zuschauerschaft, die so ein bisschen auch den eigenen Werten nachkommt oder die schon auch verstehen, was ich für einen Blick auf Film habe. Und die meisten gehen dann da mit. Und wenn du dann einen Film vielleicht nicht so gut findest, dann jetzt nicht so auch da auf diese politische Ebene zu gehen, weil für viele ist es wieder so ein wokes Desaster. Und da, also solche Kommentare.
Ich finde es aber auch immer wichtig, dass 99,9% der Leute, die gucken, nicht kommentieren und gerade bei negativen Sachen in die Tasten zu hauen, das ist leichter für die Leute. Ich glaube, das Echo ist durchweg eigentlich über die stummen Stimmen eigentlich auch sehr viel positiv.
Bei Cinema Strikes Back, die hatten auch eine Kritik gebracht und die haben ja einen Social Media Mann und der hat sich die Finger wund getippt, weil auf jeden Kommentar, der da kam, so, ja, so linker Scheißfilm, wokes Mistding, haben die immer wieder und haben erklärt und haben sich gerechtfertigt. Und ich dachte so, oh jo, Leute, da kann man sich aber auch wirklich mit den Tag kaputt machen, wenn man da jeden Kommentar einzeln herausfindet.
Ich finde, wenn du so gewisse Reichweiten hast, dann muss man das auch aushalten.
Ja.
So, dass du brauchst dieses gar nicht mal dickes Fell. Du hast eine Meinung, jemand anders hat eine andere Meinung, ist völlig normal.
Ja, ja.
So, wir haben einfach nur gelernt, wie wir unterschiedliche Meinungen miteinander austauschen.
Ja, ja.
Und das ist eigentlich das eigentliche.
Meinungen können Schmuh sein, aber wenn es um Fakten geht, dann eben nicht. Deswegen, also das haben wir jetzt geklärt. Das passiert uns vielleicht nochmal.
In 230 Folgen.
Sowas kann immer mal passieren. Wichtig ist auch, dass ihr uns darauf hinweist. Und wenn ihr es nicht tut, dann kriegen wir es in jedem Fall auch selber mit.
Und damit.
Punkt.
Herzlich willkommen zu zwei wie Pech und Schwafel. Leute, diese Woche habt ihr eine richtig fette Auswahl, sowohl im Kino als auch zu Hause. Passt mal auf, über das lange Wochenende, ne? Wir haben ja Freitag Feiertag und Samstag Sonntag, David versucht. Und damit schalten wir rein in die Werbung. David, wenn der Herbst da ist, dann wird's kühler, die Blätter an den Bäumen färben sich, man läuft durchs Laub, das raschelt. Und der Herbst, so geht's zumindest mir, bei uns auch draußen im Wald, der ist eben so cozy und kuschelig. Zeit für Suppe, für Eintöpfe, aber sich auch mal zurückzuziehen. Sind wir mal ehrlich, so eine schöne warme Badewanne mit so ein paar schönen Düften und Körperpflege danach. Das hat doch auch immer ein bisschen was damit zu tun, sich mal zu gönnen und sich mit sich zu beschäftigen.
Ich bin wirklich so, seit ich ein kleiner Junge bin, wenn ich in die Badewanne gehe, brauche ich mein Schaumbad. Sonst kann ich nicht.
Na siehst du?
Bin voll der Schaumbad.
Na siehst du? Und an dieser Stelle bedanken wir uns bei Flaconi. Flaconi kennt ihr doch natürlich, aber für alle anderen, die nicht, das ist der Nummer 1 Beauty Pure Player in Deutschland, aber der zweitgrößte Online-Shop auf dem deutschen Markt zugleich im Bereich Beauty. Und egal ob Parfums, Skincare, Make-up oder Haircare. Das findet ihr natürlich alles bei Flaconi. Und ich muss auch sagen, zum Beispiel Körperöle liebe ich. Gute Cremes fürs Gesicht. Da muss man sich auch mal gönnen und so ein bisschen genießen. Und da ist für Frauen und für Männer von so vielen Marken, also über 50.000 Produkte bekommst du bei Flaconi. Und dabei handelt es sich um mehr als 1.000 nationale und internationale Marken. So viel Auswahl dabei. Unmöglich, das hier alles zu nennen. Was wir euch aber ganz locker mal flockig nennen können, gerade wenn ihr jetzt im Herbst sagt, oh, verstehe ich, so ein bisschen sich mit sich auseinanderzusetzen, die Welt wird ein bisschen kühler, man ist so ein bisschen mehr bei sich, haben wir einen schönen Code für euch, wenn ihr auf flaconi.de oder at oder ch, also im Dachbereich bestellen wollt, haben wir für euch den Code Schwafel10 komplett groß geschrieben, also Schwafel als Wort, 10 als Ziffer, alles Caps Lock, mit dem bekommt ihr 10% Rabatt auf flaconi.de, flaconi.at und Flaconi CH. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen und ein paar Marken sind dabei auch ausgeschlossen, aber ansonsten gönnt euch selbst eurem Körper und euren Sinn rein in den bunten und
Badespaß.
In den Herbst und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast. Also Freitag nicht einkaufen zu gehen, du bist so ein Kandidat, der Freitag vorm Edeka steht und dann ist er zu.
Ja,
ich
bekomme Feiertage immer nicht mehr mit.
Ja, weil David arbeitet, ist egal. Es ist wirklich so, wenn du mit David irgendwie was abmachst, der ist Sonntag. Naja, ist doch wie Dienstag. Ich so, nein, ist Sonntag. Okay, diese Woche könnt ihr zum Beispiel schauen The Smashing Machine. Dazu sage ich gleich ein bisschen mehr. Der Film, bei dem Dwayne Johnson vielleicht auf einer ganz anderen Spur ist. A24-Film, wo er Mixed Martial Arts Kämpfer spielt. Ihr könnt es auch ein bisschen romantisch traurig haben mit A Big Beautiful
Big Bold Beautiful.
Big Bold Beautiful Journey mit Margot Robbie und
Colin Farrell.
Colin Farrell in den Hauptrollen, die eine melancholische Reise durch ihre jeweilige Vergangenheit aber zusammengehen. Dann mit Momo, Buchklassiker von Michael Ende, neu verfilmt. Ich muss sagen, ich bin mit Momo nie groß geworden. Ich wusste halt immer nur Mädchen, rote Haare und ansonsten wusste ich gar nicht,
was das Original damals gesehen.
Es gibt, glaube ich, mehrere Verfilmungen. Das aus den 80ern ist, glaube ich, der große Klassiker. Ist jetzt oder wird jetzt neu aufgelegt. Dann ab heute, wo wir aufnehmen, habe ich zu zwei Dritteln erst geschafft, gucke ich noch zu Ende, Play Dirty. Auf Prime Video ist ein Film mit Lakeith Stanfield und Mark Wahlberg. Also wirklich ganz komische Besetzung, weil der eine spielt immer Mark Wahlberg in letzter Zeit immer das gleiche runter seit 5 bis 10 Jahren und Lakeith Stanfield ist schon ein krasser Charakterdarsteller. Mhm. Das ist so eine Gangster-Gauner-Nummer, ziemlich brutal, aber dann wieder so ein bisschen witzig gewollt, gefällt mir bis jetzt aber gar nicht.
Kommt auf Apple, ne?
Nee, Prime Video.
Ah, Prime.
Ist so gar nicht meins. Dann haben wir Steve. Der kommt am 3. Oktober raus, also am Freitag, mit Cillian Murphy auf Netflix. Der spielt einen Lehrer an der Schule, wo quasi er versucht, seine Schüler zu beschützen und dort Reformen an der Schule, wo irgendwie stattfinden. Also es ist so ein sozialkritischer Film, aber Cillian Murphy, kann ich mir vorstellen, zieht auf Netflix. Dann, für viele sicherlich spannend, The Lost Bus. Der ist auch auf Festivals jetzt unterwegs, kann man gerade in Zürich sehen zum Beispiel den Film. Der ist auf Apple TV Plus mit Matthew McConaughey ab Freitag zu sehen. Der spielt einen Busfahrer mit 22 Schülern an Bord, der in ein Gebiet mit einem Waldbrand gerät und dieser Waldbrand gerät außer Kontrolle. Und der muss versuchen, irgendwie die Kinder da zu retten. Und ich glaube, er hatte sogar erzählt in Interviews, dass das Ding gedreht worden ist, während in Los Angeles diese großen Feuer waren. Und das deswegen auch so gruselig war, weil da irgendwie die Realität den Film eingeholt hat. Ab Mittwoch, The Lost
Bus.
Das ist
von Paul Greengrass, den kennt ihr von den Bourne-Filmen. Der hat generell auch so einen interessanten Regiestil, hat gerne so reale Stories, die er vermischt. Ich habe über den Film gehört, dass er nicht ganz so gut sein soll, aber als Effektspektakel richtig was hermacht. Ich freue mich aber drauf. Ich fand den Trailer interessant.
Die Kamera hassen viele bei Greengrass.
Ja.
Immer mal gucken.
Viel Gewackel, ja.
Massives Gewackel. Und das wahrscheinlich, ich vermute mal, so Highlight im Streaming. Am Freitag startet Monster, die Geschichte von Ed Gein, der dritte nach Jeffrey Dahmer und den Menendez-Brüdern jetzt, der dritte Staffel im Grunde mit Charlie Hunnam als Ed Gein. Und Ed Gein ist die Vorlage von Hannibal Lecter beispielsweise oder von Norman Bates aus Psycho von Alfred Hitchcock.
Ja, und Texas Chainsaw Massacre.
Ein Mann, der, ich glaube, für 2 oder 3 Frauen oder Morde an Frauen überführt worden ist, unter einer sehr dominanten Mutter und einer speziellen Bindung zu ihr gelitten hat und auf Friedhöfen Leichen ausgegraben hat, um aus deren Häuten Masken, Kleidung, Gegenstände anzufertigen.
Man sieht im Trailer auch schon, er trägt menschliche Masken. Hat Ed Gein nicht auch sich so Lampenschirme aus Menschenhaut gebaut?
Ja, ich meine,
der war ein echter crazy
Motherfucker. Das wird sehr creepy am Freitag werden. Ich meine, wir kommen jetzt in die Spooky Season. Wir haben Oktober, es passt natürlich rein.
Ja.
Und um es euch noch ein bisschen abzurunden, Leute, ihr könnt auch Alpha-Männchen gucken. Das ist neue deutsche Serie mit Tom Beck und Co. So eine Gruppe von Männern, die versuchen mit ihren Ich werde älter im Leben und meine Probleme. Da fallen Haare aus, da hat die Frau keine Lust mehr auf Sex, der verliert seinen Job.
Also über
so ein Midlife-Crisis-Film.
Über Play Dirty und The Lost Bus und Monster werden wir nächste Woche auf jeden Fall sprechen. Und
gleich 3 wirklich größere Streaming-Starts jetzt rein, das ist schon viel.
Ja, eine ganze Menge los. Ich bin ja vielleicht ganz kurz, weil Robert wird jetzt gleich über The Smashing Machine alleine reden und mal ganz kurz, kannst du ja mal sagen, wie du Momo und Big Bold Beautiful Journey fandest.
Ja.
Ich bin umgezogen. Ich sitze zu Hause in einem Chaos aus Kisten. Am Wochenende haben wir nichts anderes getan, als Dinge einzupacken. Es war ein absolutes Desaster, dieser Umzug.
Das ist so geil. Weißt du, wenn wir umziehen, also wenn Gina und ich umgezogen sind, dann machen wir das eigentlich zum Beispiel so 5 Wochen vorher.
Ja.
Fangen wir an und packen jeden Tag 2 Kisten. Stört gar keinen.
Ja.
Und dann wurde der Flur voll und dann waren 50 Kisten und dann war am Ende, ist alles entspannt. Den letzten Rest und das geht raus.
Ich habe im August gesagt zu beiden Mädels, ey, wenn wir jeden Tag jetzt nur eine Kiste packen, jeder eine Kiste, dann sind wir durch, bevor der Umzug gestartet ist. Nee, das kriegen wir schon hin, das wird schon laufen. Und jetzt war letzte Woche leider bei uns privat auch noch etwas, was dazwischen gekommen ist, was dazu führte, dass wir wirklich erst am Wochenende anfangen konnten. Und ich musste noch ein Video bringen am Wochenende, weil es nicht anders ging und ich das noch abarbeiten musste. Und dadurch haben wir dann effektiv erst am Samstag alle zusammen anfangen können. Das Kind ist krank geworden, konnte ihr eigenes Zimmer, die lag wirklich mit Fieber im Bett. Also habe ich das Zimmer des Kindes auch noch eingepackt. Und dadurch ist halt, ne, genau das, was ich auch vorher gesagt habe, es wird so kommen, es wird ein Desaster. Wir sind nachts um 2 am Montag ins Bett gegangen, sind um 5 aufgestanden, um 7 standen die Umzugshelfer vor der Tür und meinten, was ist das denn hier für ein
Haus? Haben die gesagt?
Also Kali ist dann irgendwann rübergefahren in die neue Wohnung und ich habe die dann immer wieder so schimpfen gehört, so, wie sieht das denn aus? Wer hat das denn gepackt? Es war schon, ne, und irgendwann, weil Kali hat dann irgendwann nur noch Sachen in Kisten geschmissen und...
Also die auch nicht eingepackt und in Seidenpapier gewickelt,
nee,
und so.
Ach,
ich muss sagen,
Quatsch.
Ich habe so 3 Jahre als Jugendlicher neben der Schule bei diesem Umzugsunternehmen gearbeitet, das euren Umzug abgewickelt hat.
Ah.
Deswegen weiß ich sehr genau, ja, wie das alles eigentlich zu handhaben ist.
Das ist so ein krasser Job. Also wir haben gestern auch gedacht...
Ja, früher gab es auch so Regeln, du bist kein, also früher hieß es so ein bisschen, ein richtiger Kerl trägt eine Waschmaschine alleine und so, ne? Die schneiden die ja auf dem Rücken.
Das machen die
heute noch?
Ja, machen die.
Ja?
Die haben 5 Kisten über den Rücken getragen. Die haben sie dann,
ja, die werden zusammengebunden bis zu 9 Kisten, aber richtig krass ist, wenn Klavier oder Flügel bewegt werden. 2 Männer, dann Gote unten drunter und dann heben die da 200, 300 Kilo über die Schultern. Also das ist krass. Ja, also das sind wirklich krasse
Leute. Aber irgendwann haben wir angefangen, weil die Küche ist nicht mit umgezogen und dann haben wir Sachen, die rumlagen, in die Küchenschränke einfach geworfen. Und deswegen.
Gibt es denn mal so einen Moment, der ist Eingeständnis auf der anderen Seite? Die
sagt gar nicht. Null. Null. Also ich, es ist super frustrierend. Und es wird beim nächsten Umzug genauso laufen, weil das auch dann nicht, nee, diesmal wird alles anders.
Vor allem, du zahlst das ja auch alles drauf, weil das dauert das ja länger. Das dann, ne, wenn bei den.
Es ging gestern von 7.30 Uhr bis 17.30 Uhr und in der Zeit, ne, ich konnte mich jetzt heute, musste mich heute Morgen auf den Podcast vorbereiten und habe hier auf der Fahrt quasi nebenbei immer noch mit dem Handy gesessen. Also es ist leider gerade schlimm, aber jetzt, um das, was ich sagen wollte, jetzt kann ich dann auch wieder in Ruhe Sachen gucken, hoffentlich. Ja.
Ich habe dein Will Smith Video übrigens angeschaut.
Ja?
Ist gut.
Hast du dir das...
Ich wusste nicht. Ich kriege David erst in den letzten Jahren so sehr viel mit. Ich dachte immer, er mag Will Smith nicht. Ich habe in dem Video erst gelernt, dass du den mal früher richtig doll fandest.
Ja, klar.
Das wusste ich nicht. Weil ich war vor allem seit King Richards immer nur da und die und da. Ich habe nie mitgekriegt, dass du da mal richtig Fan warst.
Seit der Oscarschelle. Ja, seit der Oscarschelle. Ich bin halt frustriert gewesen darüber. Das sage ich ja auch im Video, weil als alter Fan... Ist das halt einfach enttäuschend so, ne? Wenn einer der, also mich enttäuscht ist vor allen Dingen, weil er wirkt da ja auch selber auch so ein bisschen wie so ein Opfer, ne? So ist so absurd vielleicht das zu sagen, aber.
So eine Marionette.
Nee, ich will da nicht diese, ich habe das bewusst auch im Video darauf verzichtet, auf Jada Pinkett Smith einzugehen, weil das geht mir viel zu sehr in die misogyne Richtung. Das wird nämlich immer alles ihr angelastet. Sie, die böse Frau im Hintergrund.
Beziehungen
so
müssen zwei Leute führen.
Genau, zwei Leute führen sie und er ist ein erwachsener Mann. Er trifft die Entscheidung, auf die Bühne zu gehen. Er trifft die Entscheidung, in dieser Beziehung zu bleiben. Wenn die Beziehung toxisch ist, dann kann er jederzeit gehen. Ne? Also das ist jetzt sicherlich einfacher gesagt, als sowas in solchen Situationen zu machen ist. Aber trotzdem muss man anerkennen, dass sie nicht wie so eine Manipulatorin da sitzt und irgendwelche Zaubersprüche spricht, sondern wenn das alles so ist, wie es ist, dann ist er trotzdem noch ein erwachsener Mann, der Entscheidungen trifft. So, und trotzdem finde ich aber, du siehst ihm an, wie gequält er ist. Und das zeigt ja, dass irgendwo in ihm so ein Tumult ist. Und das finde ich immer schade, wenn jemand, der mal jemand gewesen ist, der Leute zum Lachen gebracht hat. Ich meine, so ist es ja mit vielen Comedians. Schau dir Jim Carrey an oder Robin Williams, der sich leider das Leben genommen hat. Die Leute, die größten Spaßmacher waren, sind meistens die größten geschundenen Seelen. Und das finde ich immer tragisch, sowas zu beobachten. Deswegen war es mir wichtig auch, der Ursprung des Videos kam aus dieser KI-Nummer, weil das wollte ich auch einfach mal aufklären, weil so viele auf ihn eingeprügelt haben, gesagt haben, jetzt fängt er auch noch mit KI-Fake an. Und selbst als ich das hier im Podcast angekündigt hatte, hatte jemand in den Kommentaren geschrieben, dass ich völlig verblendet sei, dass ich nicht erkennen würde, dass es KI ist. Und deswegen war das eigentlich der Ursprung. Und dann dachte ich, ach komm, machst du mal so eine Art von Video. Aber eigentlich hätte ich mich gefreut, wenn du dir das Highest to Lowest Video angeguckt hättest.
Das ist jetzt das Neue danach.
Dieses Dance to Washington.
Ich konnte genau 2 Videos habe ich letzte Woche Zeit gehabt, auf YouTube anzugucken, weil Der Rest ist ja Eltern sein, Haus oder Arbeit oder Schlafen. Mhm. So, und eines dieser beiden Videos war deins.
Aber schau dir gerne, guck ich mir an. Ich würde mich freuen, weil
ich möchte nur klarstellen, ich habe nicht so drei Sessions und schließe mich aktiv dagegen, es anzuschauen.
Ja, ja, aber wir hatten ja so Sachen, wir hatten darüber kurz gesprochen, nur hier im Podcast, und hatten darüber gesprochen über die Anschlussfehler im Film. Ja. Und da meintest du ja, naja, aber ist das nicht ein Stil gewesen? Und ja, Spike Lee macht das im Film, dass er mehrfach so Einstellungen wiederholt. Aber es gibt auch ganz viele Sachen, da ist es keine künstlerische Entscheidung gewesen. Und ich habe das sehr minutiös, bin ich da mal durchgegangen in dem Video, weil ich dachte, ey, das ist mir auch so zuwider, dass Filme so durchgewunken werden. Also dass so filmisches, nicht mal Mittelmaß, sondern Untermaß, dass man dann sagt, so, ja, geht irgendwie. Das ging mir auch sehr mit Marvel Zombies diese Woche so. Da reden wir jetzt auch gleich noch drüber. Wo ich auch das Gefühl habe, ey, was mittlerweile als, das ist schon okay, geduldet wird, finde ich so krass. Aber das besprechen wir gleich. Sag mir mal gerne ganz kurz was.
Ich habe noch ganz kurz dazwischen eine kleine News der Woche.
Ach so, stimmt, wir haben ja auch noch das. Mann, Robert, das ist jetzt hier aber...
Wir haben nicht auch... Das ist jetzt nicht so, dass wir das machen müssen. Ne? Es ist jetzt so, kommt so nonchalant von der Seite rein.
Stimmt, ja, ja.
Na, ich fand das ja spannend. Hast du das mit dieser ersten KI-Schauspielerin mitbekommen die Woche, die von mehreren Agenturen in Hollywood angeworben wird?
Ja, nur von dir.
Ist das jetzt Ironie?
Nee, du hast es mir gepostet, dadurch hatte ich es mitbekommen und dann habe ich am Rande immer mal so ein, ich bin in einem chaotischen Umzug
Variety
gewesen.
Und Co., also eigentlich die großen Outlets haben auch drüber geschrieben. Es ist relativ spannend, weil Tilly Norwood, so heißt die Schauspielerin, und ihre Profilbilder, die sehen auch echt so aus, dass ich denke, bei mir löst es fast schon nicht mehr so ein Uncanny Valley aus. Zumindest als Standbild denke ich so, oha, krass. Und
ich habe heute eine Werbung gesehen von Vodafone, war das, glaube ich, von einer Frau, die in die Kamera spricht. Ich habe sofort gedacht, das ist KI, aber es ist wirklich nur zu sehen, wenn man da mittlerweile so ein geschultes Auge hat. Und ganz oben in der Ecke steht weiß KI generiert da. Und ich dachte so, boah, das ist ja krass. Vodafone hat eine KI-generierte Werbefigur Sachen einsprechen lassen für einen Werbespot.
Es gibt eine amerikanische Schauspielerin. Ihren Namen habe ich jetzt gerade nicht parat, aber es ist die Firmengründerin hinter Particle 6. Und Particle 6, die setzen sich quasi mit KI-generierten Inhalten und Figuren auseinander und zeigen quasi auch, von denen gibt es einen ganzen Werbespot, dass man mit KI zum Beispiel Plots generieren kann oder Ideen und Shows machen kann, die quasi Sachen auswerfen, die man senden kann. Da hast du zum Beispiel eine Sache drin, wer kriegt die Therapie? Ne? Du hast dann so 10 Leute, die eine psychische Erkrankung haben und das Publikum kann voten, wer kriegt die Therapie? Also so richtig skurrile, fiese Showkonzepte und so hat Particle 6, gibt so eine Art Trailer für die, was man alles so spinnen kann. Da bauen die von Werbespots über Showkonzepten bis hin zu Filmen und wie das so aussieht, Dachen ein. Das sieht ein bisschen skurril aus, aber ich finde es halt gruselig, weil ich würde denken, in Deutschland würden die Leute diese Show gucken. Wer kriegt den Psychiater so im Grunde oder wer kriegt den Psychologen? Die Leute würden es wahrscheinlich gucken. Und die hat eben auch eine Spin-off-Firma namens Sequoia gegründet. Und die haben ihr erstes AI-Talent erstellt, Tilly Norwood, und die wollen mit aus der im Grunde die nächste Scarlett Johansson machen. Und erschaffen von der alles, sodass man sie wohl in dem Film implementieren kann. Nun gibt es mehrere Schauspielfirmen und Agenturen vor allem, die sie unter Vertrag nehmen wollen in Hollywood. Und ich denke mir, ich verstehe es auf der einen Seite, ne, du hast keine Reisekosten, du hast keine Egos, du musst keine Trailer buchen, du hast keine kreativen Differenzen, du hast all das nicht, was auch viel Geld kostet. Und du hast keine Rechteauswertung, keine Royalties, vielleicht die Agenturen. Und da ist so ein bisschen die Frage, oder denke ich mir, wenn die Sachen so gut dann irgendwann aussehen sollten und wir dann alle unsere Filme machen können. Ich weiß noch, vor 3-4 Jahren haben wir auch gesponnen, weil du ja gerne auch immer sagst, du würdest gerne mal Regie in einem Film machen, ne? Das ist ja, wenn die so weit fortgeschritten ist, dass du es nicht mehr siehst, kommst du ja an so einen Punkt, wo du dich fragst, okay, jetzt kann ich ja hier wirklich meinen Film mit meinen Emotionen und Ideen machen und du das nicht mehr siehst, ob wir jetzt langsam an so eine Grenze kommen, die schon ein bisschen gruselig ist, weil das ist jetzt Realität. Tilly Norwood, die erste KI-generierte Schauspielerin. Falls euch mal interessiert, der googelt mal nach. Die News fand ich sehr interessant.
Ich hatte vor ein paar Wochen auch überlegt, ob ich nochmal ein Update-Video mache. Ich habe ja vor 2 Jahren dieses Video über künstliche Intelligenz und wo es hingeht. Will Smith
drin, ne? Weil dieses Spaghetti-Ding ja das erste bewegte, was noch total kacke aussah, ein Jahr später sah es ja
schon. Ja, genau, das waren so die ersten Sachen. Mittlerweile sieht das ja auch sehr realistisch aus, aber es gibt jetzt so eine neue KI. Wan Wan heißt die, glaube ich. Damit kannst du dein Gesicht oder deinen kompletten Körper in Filme hineinsetzen. Das machen Leute, dass sie sich in Matrix über Keanu Reeves drüber photoshoppen. Ich nenne es jetzt einfach photoshoppen, aber dass quasi Robert Hofmann könnte in Matrix mitspielen.
Ja,
dein großer Traum, Schauspieler zu sein oder wieder zu sein, der kann sich nochmal erfüllen, Robert.
Und kann mich in die Welle reinschneiden.
Dann, du kannst total viel mittlerweile. Und es gibt zum Beispiel die Showrunner-App. Showrunner wird beschrieben als das Netflix für KI-generiertes Material. Da kannst du dich mittlerweile für, das habe ich mal gemacht tatsächlich, du kannst ein Abo abschließen, kostet tatsächlich auch kein Geld, erstmal glaube ich. Und dann kannst du da eigene Animationsserien mitmachen. Das machen Leute mittlerweile, dass du prompten kannst und dann hast du da alle möglichen, also Copyright spielt da gar keine Rolle. Du kannst Michael Jackson sein, du kannst Mickey Mouse Charaktere in deine Serie schreiben. Es sieht alles so ein bisschen aus wie so eine Mischung aus South Park. Dann, wie hieß diese eine Fairy Tale Serie? Ich weiß es gar nicht mehr. Das war auch so ein bisschen erwachsenere.
Ja.
Lief eine Zeit lang.
Die von Matt Groening meinst du?
Ja, ich glaube auf ProSieben lief die doch sogar
da
auch eine Zeit lang.
Ja, von Matt Groening.
Genau.
Ja.
Also die nehmen alle möglichen Animationsstile, die es bereits gibt und dann kannst du dir da deine eigenen Folgen für Serien machen und das ist gerade so in den Anfangszügen, wo quasi so ein Netflix für KI-generierte Inhalte entsteht und also das alles zusammengenommen führt uns in eine Zukunft, die ist gar nicht mehr so weit. Ich habe mit einem Kumpel gesprochen, der sehr technikaffin ist, vor 2 Jahren, als ich mein Video gemacht habe. Da hatte der gesagt, ey, ich gebe der ganzen Sache 5 Jahre, dann werden wir unsere eigenen Filme inszenieren. Ich glaube gar nicht, dass es so lange dauert. Wir sind jetzt 3 Jahre später oder 2 Jahre später und wir sind schon fast an dem Punkt.
Wir haben letztes Jahr auf der IFA mit Dietmar Wunder ja ein Special gehabt. Da ging es ja auch um künstliche Intelligenz, ausschließlich ein Panel-Talk. Und da hatten wir ja auch die Frage im Raum, was ist denn, wenn KI deine Stimme imitiert, auch die Woche Thema gewesen.
Ja,
das ist eine der beliebtesten Stimmen bei CapCut, ein deutscher Synchronsprecher ist. Und dann haben wir noch einige Fälle von anderen, die ihre Stimmen in KIs wiederfinden.
Die das so merken, die so hören sie, Moment mal, das bin doch ich. Also es ist echt krass.
Ja. Keine Ahnung, wie und ob dagegen vorgegangen wird, aber diese Entwicklung passiert schnell und
ich denke mal, wir werden am Ende des Jahres nochmal über die größten Entwicklungen des Jahres sprechen, wenn wir unserem großen Jahresrückblick.
Die größten Fehler, ist bei dir schon mal klar?
Ja, klar, natürlich.
Also auch filmisch?
Du machst keine?
Nee, dein größter Fehler ist die Einschätzung von F1.
Stimmt.
An der Kinokasse. Ja. Das ist einfach 100% gefällt. Der erfolgreichste, ich glaube sogar Sportfilm aller Zeiten, nicht mal mehr Autorennfilm.
Gut, nur noch getoppt von deiner Einschätzung zu den Sequels von, wie ist der Schrott nochmal?
Rebel Moon.
Ja.
Steh doch einfach mal, warum musst du es jetzt gleich gegenübersetzen? Einfach mal so im Raum stehen lassen.
Ein bisschen Whataboutism hilft jedem, sage ich immer.
Wirklich?
Hm?
Okay, hast du noch nie gesagt.
Was ist denn jetzt mit Momo und Big Bold Beautiful
The Smashing Machine. Okay, lass uns kurz
sagen. Sag ganz kurz.
Momo habe ich noch nie, also wusste nicht, worum es geht und die Geschichte ist eigentlich ganz süß. Weißt du, worum es geht? Ach ja, klar. Ein Mädchen zieht sich zurück, redet mit den Menschen viel und wenn jemand ein Problem hat, geht man zu Momo. Hm. Und dann geht es einem besser und so kommen die Leute, gehen aufeinander zu. Und hier tauchen dann aber in ihrer Welt so Graugestalten auf von einem Konzern. Die verkaufen Armbänder, mit denen man Zeit sparen kann, um sie später sinnvoll zu verwenden. Eigentlich ja irgendwie eine spannende Sozialkritik, weil dann auch Social Media und Follower ein Thema ist in dieser neuen Version. Aber was hier passiert ist, ich finde die Besetzung in Momo nicht so dolle. Das Mädchen, die Hauptdarstellerin, Alexa Gdoll, sie sieht zwar so aus wie Momo, aber so dieses so kindlich schöne, märchenhafte Narrativ will sich nicht so richtig, wie ich finde, transportieren. Und es wird zu wenig Kapital auch daraus geschlagen, was Zeit eigentlich bedeutet und wie sehr sie uns auch aus zwischen den Händen zerrinnt. Also du merkst, dass die verhandelten Themen in Momo so universell sind und gerade in so einer schnelllebigen Zeit, dass sie hier viel zu sehr geopfert werden und dass der Film einfach nur so ein bisschen unterhaltsam, traurig, niedlich sein soll. Einzig und allein, wenn Martin Freeman, der spielt den Wächter der Zeit in so einem Raum mit ganz vielen Uhren an der Wand, da kommt dann das einzige Mal so ein Fantasy-Märchencharakter auf, den ich mochte. Hm. Es ist nicht so dolle. Ja.
Ich habe den Trailer zu A Big, Bold, Beautiful Journey vor ein paar Monaten gesehen und da ist mir ein bisschen Kotze in den Mund gekommen.
Warum?
Weil das so nach genau dem aussieht. Du müsstest eigentlich wissen, was ich meine.
Genau dem, was Robert mag.
Ja, so ein bisschen auch, ne? Dieses Schwülstige, wo der Kitsch trieft aus allen Ecken, die Musik fährt hoch und
ist auch so.
Ich glaube, in der Geschichte geht es darum, dass Margot Robbie auf Colin Farrell trifft und dann beginnt eine große Reise der Gefühle.
Du merkst am Anfang schon, er will ein Auto mieten und da ist dann von Phoebe Phoebe Waller-Bridge und von Kevin Kline, eine Verkäuferin, und ein Mechaniker gespielt, die ihm irgendwie das Auto sagen, sorry, dein Auto ist nicht da, du musst ein anderes nehmen. Dann ist genau. So 3 Minuten ganz komisch, okay, ich nehme jetzt halt irgendein Auto und fahre zu einer Hochzeit. Und da lernt er eben Margot Robbies Figur kennen und diese Autos haben Navi und es fällt irgendwie aus, beziehungsweise fragt ihn auch, bist du bereit auf eine Big, Bold, Beautiful Journey? Also im Deutschen eine große, direkte, wundervolle Reise oder ehrliche Reise. Er sagt ja, ja, ich bin bereit. Also schreit dann irgendwann, sagt, okay, lass uns das machen, weil er auch so einsam ist. Und dann treffen die beiden aufeinander und ihr Auto ist kaputt, genau das gleiche Auto. Und der Sinn ist, dieses Navigationssystem auf dem Weg nach Hause führt sie an verschiedenste Orte in der Natur, wo Türen stehen. Und du siehst an dieser Tür oft schon, dass der eine sagt, oh, ich kenne diese Tür. Und die führt dann halt entweder zur Highschool oder an einem Punkt, wo man das letzte Mal ein geliebtes Familienmitglied gesehen hat.
Das klingt nach so einer Geschichte, oder so einem Groschenroman von irgendwie.
Dadurch entsteht, was ich kurz im Vorgespräch meinte, so ein kurzfilmhafter Charakter, weil das quasi einzelne Kapitel aus deren Leben sind, die aber alle sehr tränenrührig, traurig sind. Ich finde es ja gut, wenn man quasi so die Angst zum Beispiel, Vater zu sein oder nicht gerecht zu werden, ne? So ein bisschen sich selbst seinem, also wie, das mochte ich ja an All of Us Strangers. Wie wäre es, unseren eigenen Eltern heute zu begegnen im gleichen Alter?
Ja.
Weißt du, sie in den Arm nehmen zu können, sagen zu können, mach dir keinen Kopf, das wird. Oder hast recht, wirst verkacken oder was auch immer du der Person sagen willst. Aber in All of Us Strangers war das einfach mit so viel Wirkung und mit so viel Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit, dass es mich damals extrem gerührt hat. Und hier bleibt alles ganz oberflächlich verhandelt, ne? Sie sagt zum Beispiel, ja, ich war damals nicht an dem Ort, weil da habe ich mit meinem Professor gebumst. Und du merkst, okay, sie hat anscheinend ein Problem mit Männern, aber da wird dann überhaupt nie weiter drunter entlang gearbeitet. Das ist halt das Schwierige, was sich auch in The Smashing Machine mit durchzieht. Probleme ansprechen, aber die Gründe nicht liefern, in den Figuren nicht sehen, warum eigentlich. Colin Farrell ist halt nie schlecht, auch hier nicht. Margot Robbie ist schwächer als er und das ist das Einzige, was so irgendwie durchgleitet, aber der fühlt sich ganz schön lange an. Der ist vom Design ganz schön. So eine rustikale, rote, hölzerne Tür mitten im Nichts und dann, wenn du die aufmachst, gehst du in meinetwegen in irgendein Gebäude rein, dann guckt man nochmal raus und dann schneit's auf der anderen Seite und dann fliegt da noch ein bisschen Schnee aus. Ein paar schöne Effekte, das ist ein schönes Design. Aber das allein macht ja jetzt keinen tollen Film aus.
Ja,
es ist, ich fand's okay, weil ich ja dann doch ein bisschen berührt bin, wenn ich dann da ganz hinten in der Astro Lounge in meiner kleinen Ecke sitze. Aber auch ich habe gemerkt, so David wird den Hasen.
Also ich glaube, es entsteht immer der Eindruck, dass ich solche Gefühlsfilme nicht mag, aber es ist nicht der Fall. Also
David ist nicht so, du lässt dich nicht so manipulieren wie ich.
Nee, oder beziehungsweise wenn ich das Gefühl habe, das, was mir erzählt wird, das ist nicht greifbar, das ist nicht ehrlich. Ne, zum Beispiel in Past Lives zum Beispiel von Celine Song, den finde ich fantastisch. Aber weil der auch so nahbar geschrieben ist und weil da Gefühle auch ambivalent sind. Da treffen sich zwei und die haben dann eine toxische Beziehung miteinander, aber auch eine romantische. One Battle After Another ist ein sehr gutes Beispiel. Ne, da wird gerade viel drüber diskutiert, was hat P.T. Anderson damit jetzt gemeint, auf welche politische Seite schlägt er sich und
ich finde, darum geht es in dem Film.
Genau. Ich finde, dass der sehr ambivalent ist, sehr, ne, also ich habe jetzt mehrfach gehört, so ja, da wird linker Terror glorifiziert. Nein, absoluter Blödsinn. Wenn du nur das da reinliest, dann hast du nur die ersten 20 Minuten gesehen und dann nicht sehr aufmerksam zugeguckt.
Ich finde dann eher, du bist dann vielleicht auch schon mit einer kleinen Agenda.
Ja, oder gegangen. Ja, wer weiß, ne, das will ich jetzt nicht unterstellen, aber ich, wie gesagt, ich mag bei Filmen nicht, wenn es sich nicht ehrlich anfühlt. Wenn mir jemand sagt, ich bin glücklich, dann möchte ich das spüren und wenn die Geschichte mir erklären möchte, jemand ist verliebt, dann leite das irgendwie her und wenn du mir über eine Beziehung erzählst, oh, dann zeig aber ein bisschen mehr als einfach nur da, dass die Herzchen durch die Gegend fliegen. Klar kann ein Film auch einfach unterhaltsam sein und manchmal auch vielleicht ein bisschen seichter. Aber solche Filme wie Big, Bold, Beautiful Journey wollen ja alles ansprechen. Ne, die gehen da durch diese ganzen Türen. Ich kann jetzt nur vermuten, aber so im Trailer war das ja auch schon, wurde das angesprochen. Alle möglichen Sachen und alle möglichen Charakterfacetten werden angesprochen und dann steht man da und zeigt mal mit dem Finger drauf, guck mal, da war es so und da war es so. Und das ist aber nicht erspürbar, weil es nicht in der Tiefe geht und da will dich jemand manipulieren. Da hat jemand einfach ein paar Instagram- oder Postkartensprüche genommen und hat die in filmische Fassung gebracht.
Wenn zum Beispiel Margot Robbie erzählt, dass sie bad with men ist, also schlecht mit Männern ist, dann versteht, das leitet der Film gar nicht her. Aber Colin Farrell zum Beispiel begegnet seiner Highschool-Liebe, von der er weiß, dass sie ihn, obwohl er ihr seine Liebe gesteht, sagen wird, nee, ich will nicht mit dir. Ja. Und so wie der das spielt, mit seiner Art und Weise, einfach sofort du ihm in den Augen siehst, der ist, wenn er zurückdenkt, wieder dieser kleine Junge, der gebrochen ist, weil er einfach diese Liebe nicht erwidert wird. Es ist ein krass starker Unterschied zwischen diesen beiden vor der Kamera an diesem Film zu sehen. Deswegen ein paar Sachen finde ich wirklich gut, aber das trägt nicht diesen Film. Für dich gibt's in A Big Bold Beautiful Journey auch noch eine Musical-Nummer.
Oh, das ist ja das Allerbeste. Nee, komm, dann gucke ich mir den noch an. Ich brauche noch Filme für die schlechtesten Liste des Jahres. Letzte Woche war, glaube ich, die Premiere von A Smashing Machine. Ich hatte einen harten Tag. Ich will jetzt hier nicht rumeiern, aber es war so ein Tag, wo du am Ende des Tages da sitzt und denkst, boah, jetzt noch eine Premiere. So, wir haben ja hier schon mehrfach darüber gesprochen. Alle wissen, wie ich Premieren finde. In der Regel steht ja in der Einladung, 18.30 Uhr wird der Counter geöffnet, 20 Uhr geht's dann los. 20 Uhr geht dann los bedeutet 21 Uhr geht dann los. Und weil man dann noch nämlich ertragen muss, dass die Stars so spät gekommen sind, dann werden die interviewt, dann gehen die nochmal vorne auf die Bühne. Dann steht dann ein Steven Gätchen und fragt so, wie war's eigentlich, als ihr den Film gedreht habt? Und dann sagen die, gut. Und dann gehen sie von der Bühne und dann geht's los. Und dann ist es 24 Uhr und deswegen dachte ich so, oh boah, da habe ich heute gar keinen Kopf.
24 Uhr?
Mann.
Das ist für mich die wichtigste Frage, die sich jetzt ergeben hat.
Ja, ich sage 24 Uhr. So,
ja, Dwayne Johnson ist auch noch einer, der jedem ein Autogrammfoto gibt. Und es gab auch noch Meet and Greets. Wobei der also eigentlich war die Premiere, das Publikum, nicht uninteressant, weil eine Menge MMA-Menschen da waren. Also auch richtige Kämpfer. Zum Beispiel dieser deutsche, der German Neandertaler Vossgrün. War da, der wohl in die UFC wechselte.
Der auch gerade einen Tag vorher vermöbelt wurde.
Der sah auch richtig zugedroschen aus.
Ja, und dann hieß es aber im Vorfeld schon, dass der Film eher mittelmäßig sein soll. Und dann dachte ich so, ich kann heute nicht so deswegen. Und dann kamst du am Tag danach, haben wir Podcast aufgenommen, meintest, oh Gott sei Dank warst du gestern nicht da. Und dann habe ich deine Sternewertung gesehen und dachte, das muss mir der Robi aber jetzt erklären.
Ich habe neben Sebastian gesessen und irgendwann nach einer Stunde lehnte ich mich rüber und meinte so, geht's dir auch so? Und er guckt mich rüber und meinte, der ist irgendwie langweilig, ne? Und wir so, ja, was hast du denn jetzt gegen 3 Sterne?
Nee, es hat nicht zu dem gepasst, was du gesagt hast, also, weil du warst so richtig angenervt.
Ich hatte super Hoffnungen.
Du deine Vorerwartung.
Ich freue mich ja seit früher auf diesen Film. Ja. So, Dwayne Johnson mal anders. Ich mag ja Dwayne Johnson. Ich glaube ja immer auch neben seinem $7-Gelaber. Ich glaube, der hat irgendwie, du hörst ja von allen seinen Coworkern und so immer wieder, außer wenn es mal irgendwie, welcher Film war das, wo er dann 8 Stunden nicht hier, The Red Notice, ne? War da so ein Film, wo er ewig nicht an die Sets gekommen sein soll, weswegen er so teuer geworden ist. Mhm. Ich glaube, in dem steckt eigentlich was, wenn er sich mal traut. Und ich fand auch die Trailer nicht uninteressant und Benny Safety. Und was jetzt passiert bei The Smashing Machine? Der heißt The Smashing Machine, der drin ist aber keine Smashing Machine. Es geht um Mark Kerr, den MMA-Fighter, und von dem man auch weiß, in der ganzen Promo heißt es immer, dass er 2x OD'd hätte, also 2x eine Overdosis, also eine Überdosis in seinem Leben gehabt hätte, dem Tod so nah, aber dann ja auch Titel gewonnen hat und in der UFC ganz groß war. Und ich dachte, okay, ich werde sehen, wie der am Boden ist, ich werde sehen, wie der im Ring Gürtel gewinnt, wie er vielleicht ihn wieder aberkennt, wie er wieder auch rückfällig zu den Drogen wird. Das ist so eine richtige Hoch-Runter-Geschichte, aber ist es nicht. Ist gar nicht.
Was ja aber nicht schlecht sein muss, weil das ist ja schon die Norm.
Es ist gefühlt die Geschichte vorher. So, es ist in den 80er Jahren, in den 90er Jahren, wie er gar nicht mal in der UFC oder in Amerika groß wird, sondern wie er bei einem Turnier den Pride Fighting Championships in Japan, dort eigentlich groß wird. Und das ist so sein wichtiges Ding. Er ist auch von Anfang an immer schon dauerhaft auf Schmerzmitteln, weil er sagt, ein Tag ohne Schmerzen ist wie ein Tag ohne Sonnenschein. Und dann hast du ihn so im Fokus, der irgendwie seine Freundin und sich, Dawn, gespielt von Emily Blunt, so über die Runden bringen will, und hat dann noch seinen besten Kumpel Mark Coleman, der im Film nach und nach, finde ich, fast die wichtigere und größere Rolle bekommt.
Wer spielt den?
Gespielt von Bader. Rain Bader.
Ja, nie gehört.
Ja, aber der hatte gleich so eine Wirkung und so eine Gravitas. Und dann dachte ich, irgendwie verschiebt sich der Film immer mehr auf, das ist das eigentliche Idol, der beste Kumpel, der immer an seiner Seite ist. Und es steckt so wenig Marquer da drin, obwohl der Film sich immer auch um Dwayne Johnson dreht. Dann hast du diese Prothesen, die ihn auf der einen Seite immer das Gefühl hast, du erkennst ihn gar nicht so richtig als Dwayne Johnson. Aha. Und dann irgendwann rasiert er sich auch mal den Kopf im Film, dann sieht er auf einmal voll aus wie Dwayne Johnson. Aha. Und er spielt quasi diesen muskulösen Berg, der im Inneren aber eigentlich total verletzt ist, weil da eine Abhängigkeit drin ist und die Angst, davon nicht wegzukommen, und eine Verletzlichkeit, die er transportieren will, aber so oft biegen und brechen, dass so viele Dinge so all over the place sind, weil ich sehe weder den Kämpfer, im Ring fühlt sich das nie gut aufgelöst an. Ich meine, wir haben Rocky, wir haben Creed, wir haben Fighter, wir haben bei MMA Warrior. Wir haben also so gute, auch im Octagon aufgelöste Kampfszenen, die du hier nicht hast.
Was gab's denn schon mal im Octagon?
Naja, Warrior auf jeden Fall.
Ah ja, stimmt.
Und dann müsste ich nochmal gucken, was jetzt speziell MMA ist. oder nicht Southpaw ist ein Boxring Southpaw, auch, aber ja, gerade also im Ring, sage ich mal, ist ja schon oft aufgelöst worden. Und da sehe ich irgendwie, ich sehe so ein bisschen die Wucht, aber dann auch wieder nicht. Es fühlt sich so unblutig an und dann außerhalb des Ringes hast du diesen Typen, der viel davon redet, dass er Druck hat, dass er Angst hat vor einem Kampf. Das ist jetzt wichtig, er muss sich konzentrieren. Und dann diese Partnerin, die zwar an seiner Seite ist, aber ihn dann doch maximal sabotiert. Das heißt, er kommt zum Beispiel gerade aus einer Rehab raus und ist nicht auf Schmerzmittel, aber sie säuft sich einen an und schmeißt sich am nächsten Morgen erstmal hier Aspirin oder Paracetamol, was ihn natürlich total triggert. Und daraus entstehen dann Streitereien. Und es gibt eine Streitszene in dem Film, die ist wirklich Oscar-reif. In erster Linie für Emily Blunt, aber da siehst du richtig, wie Dwayne Johnson profitiert aus ihrem Spiel. Sie füttert ihn und ballert ihm so viel an den Kopf und dann gibt's auch ganz schnell einen tonalen Switch, wo du denkst, okay, was passiert hier gerade? Da hatte ich auch wirklich Gänsehaut und dachte so, wow, das ist der Film. So, das ist, was sie dir, wenn sie eine Oscar-Nominierung oder so bekommt, einspielen werden. Weil sofort klar wird, das ist eine starke Leistung. Aber das sind 90 Sekunden vom Film. Oder 2 Minuten. Und ich finde diese Geschichte rund um Mark Kerr, der wirkt wie ein netter Typ mit dem Herz am richtigen Fleck. Aber irgendwie, so, es wird keine Gewinner- oder keine Kämpfer-Story und auch nicht ein Kampf gegen die Suchtgeschichte erzählt. Der ist so lautlos, so. Ich weiß nicht, warum das die Geschichte ist. Und es basiert ja auf der Dokumentation von ihm oder rund um ihm. Ich kann mir vorstellen, dass die deutlich wirkungsvoller ist.
Die kann man sich, glaube ich, bei Amazon angucken.
Ja, ich müsste, die heißt The Smashing Machine, The Life and Times of Extreme Fighter Mark Kerr. Und ich glaube, das sollte man vielleicht in der Verbindung nochmal sehen. Der Film ist auch auf 16 mm gedreht. Und ich frage mich, hey, A24 hat doch Kohle, warum machen die denn nicht 35 mm? Das Bild so sieht irgendwie so flach aus und der ganze Kamerastil ist so wie in Der schwarze Diamant. Diese Verfolger-Handkamera. Aber das passt nicht auf diese Geschichte. Es hat zu Adam Sandler gepasst in Der schwarze Diamant.
Ja, weil es so diese Nervosität widerspiegelt, dieser Charakter.
Chaotisch Moloch der Großstadt. Aber hier, das passt nicht zu einer Figur, die eigentlich so innere Kämpfe ausfechtet. Das ist so dissonant. Und da meine großen Erwartungen.
Ja,
der Film ist nicht scheiße, aber er ist auch nicht das, wie er aus Venedig so mit den Standing Ovations.
Ja gut, und da dann kannst du eh nichts drauf geben.
Ja, aber ich habe trotzdem Hoffnung. Also,
ich bin froh, dass er das mal macht. Ich werde ihn mir jetzt auf jeden Fall noch angucken diese Woche.
Es ist eine Entwicklung für Dwayne Johnson. Ja. Also man hat ihn und so oder so.
Es kann der Startpunkt vor allen Dingen sein. Ich würde mir wünschen, dass er jetzt den Mut fasst, und das hat er in Interviews jetzt, glaube ich, auch schon gesagt, dass das jetzt auch gerne mehr passieren darf. Ich würde ihn mehr gerne in sowas sehen. Und er wird, glaube ich, dann nur besser spielen. Ich finde es immer so ein bisschen unfair, bei ihm wird da auch ganz viel aufgebürdet. Ich hatte jetzt ganz viel das Gefühl, dass Leute gesagt haben, ach na ja, er spielt zwar gut oder besser, aber ist ja dann doch nur okay oder der Film ist ja dann gar nicht so gut. Und ich denke so, es ist halt das Problem, wenn du Franchise after Franchise after Franchise machst, jahrelang quasi dich gar nicht mehr bemühst, jahrelang als der bekannt bist, der im Grunde nur noch sich selbst gespielt hat, und dann kommst du das erste Mal seit Jahren wieder und versuchst es mal wieder und dann wirst du direkt daran gemessen und das soll dann der große Wurf sein. Das muss es ehrlich gesagt gar nicht sein. Ich glaube, das kann jetzt ein Startpunkt sein, mal mehr zu machen als sowas wie Red Notice oder Jungle Cruise.
Es ist halt schade, dass er ja selber sagt, das wäre alles anders. Und auch in Berlin hat er gesagt, dass dieser Film sein Leben verändert hätte. Das ist sehr hoch gegriffen.
Er ist so dünner geworden, ne? Auch so wie
für seine nächste Rolle. Er spielt jetzt den Chicken Man, eine Figur im nächsten Benny Safdie-Film. Für die nimmt er gerade so ab. Aber es gibt zum Beispiel Szenen in The Smashing Machine, da weint er. So.
Ja.
Und zweimal. Und beide Male nimmt er die Hände vors Gesicht. Und das ist ja eine Entscheidung, die Kamera nicht drauf zu halten. Weil er es nicht kann, weil er es nicht will. Ich glaube, er ist noch nicht so weit, wirklich mal loszulassen. Und da unkontrolliert wie so ein kleines Kind aus so einem Berg von Muskeln zu weinen. Siehst richtig die Momente, finde ich, bei Smashing Machine, wo er sagt, trau dich. Aber dann in der Promo zu sagen, er hätte sich getraut und macht es dann nicht, finde ich halt so schade. Ja. Auch dieses Überdosis-Thema, da wird dann drüber im Nachhinein geredet und beschrieben, aber es kommt nie zu diesem Punkt. Dieser Punkt, wo er wirklich am Boden ist.
Ja, das
du siehst
mal,
ihn
das
nie
mal,
wirklich richtig am Boden.
Ja, das wäre mal wirklich so, wenn man ihn so literally am Boden sieht, wie er sich da windet oder wie er da irgendwie in seiner eigenen
zu viel
Suppe
Würde.
Liegt.
Ich finde, er hat noch zu viel Würde für diese Geschichte, die erzählt werden soll.
Ja, keine Ahnung. Und das von Benny Safdie ist dann doch überraschend. Ich meine, ich halte jetzt ohnehin nicht allzu viel von den Safdie-Brüdern, weil ich mochte Der schwarze Diamant jetzt ja nicht allzu gern und muss jetzt aber sagen, ich habe die Filme davor von denen gar nicht gesehen. Aber der schwarze Diamant war jetzt für mich nicht der Wurf, den viele darin gesehen haben. Deswegen ist, glaube ich, auch, vielleicht wird denen auch ein bisschen zu viel zugemutet. Ich fand den Trailer von Marty Supreme, von Josh, seinem Bruder, auch nicht so dolle. So, ich kann da immer nur hoffen, dass es wie im Fall von One Battle After Another ist, wo wir ja letzte Woche drüber gesprochen haben. Manchmal kannst du in Trailern die Filme auch nicht so gut rüberbringen. Es bricht manchen Filmen auch das Genick. Wir gucken Marty Supreme ja trotzdem. Und ich schaue auch nochmal The Smashing Machine und dann sage ich nächste Woche einfach ganz kurz.
Oh, da bin ich dann gespannt, was du sagst.
So, ich würde jetzt ganz kurz auch nochmal was sagen wollen. Du hast, glaube ich, Alien Earth nicht zu Ende geguckt. Die Serie ist ja letzte Woche zu Ende gegangen.
Das ist korrekt.
Ja, du bist ja eh nicht so der große Fan, ne? Ich glaube, du hast bis zur 5. Folge geschaut.
Ich schaue gerade, was ich gesehen habe. Erster Eindruck. Normalerweise schreibe ich rein, wie viele Folgen ich gesehen habe, aber ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, 4 oder so habe ich gesehen.
Dann hast du die eine Folge, die im Grunde eine Kopie von Alien 1 gewesen ist, noch nicht gesehen. Nee. Jetzt wirst du sagen, so, hä, ist das nicht die ganze Serie?
Ich weiß nicht.
Du bist eh kein Fan.
Okay. Irgendwo ist ja wieder ein Xenomorph und 50 Einstellungen von dem Sabberbeast und wieder ein paar, die dagegen kämpfen.
Nee, so ist es ja skurrilerweise gar nicht. Ne?
Nee, weil ich mochte den Ansatz hier mit diesen Kindern, fand das nicht uninteressant. Ne? Mit der Idee, kranke Kinder, ja, und so andere Körper. Aber da ging's, das stelle ich mal kurz eine Frage von weg, ging es ja auch so, dass das dann irgendwie schon nach Folge 2 gefühlt keine Rolle mehr gespielt hat?
Alles.
Und die sich gegenseitig daran erinnern mussten, hey, du bist doch eigentlich ein Kind, du musst doch hier noch so.
Ja, ja, ja. Also es irgendwie hat nichts eine Rolle gespielt. Ich hatte ja, als wir das erste Mal drüber gesprochen haben, auch auf meinem Kanal hatte ich ja was darüber gesagt, schon angedeutet, dass zu erkennen ist, dass diese Serie im schlechtesten Fall ins Nichts läuft. Und ich hatte recht. Das geht bis zur 5. Folge, wird so ein bisschen was aufgebaut, aber man tänzelt die ganze Zeit so um bestimmte Sachen herum. Es gibt ja einerseits die Sache mit den Kindern, also wo Kindergeister oder der Verstand von Kindern in Roboter gesetzt wird und die sollen dann so ein Schiffwrack durchsuchen. Da sind 5 Kreaturen drauf, die wurden im All gesammelt. Diese 5 Kreaturen kommen dann in alle möglichen Reagenzgläser, werden dann untersucht von einer der Firmen, die mit Weyland-Yutani konkurrieren, in dem Fall Prodigy. Da geht es dann um die Firma so ein bisschen. Ich glaube, der Chef der Firma wird so als, ja, so als Genie, als junges Genie, ist ein relativ junger Typ wahrgenommen, der ja so ein bisschen das böse Mastermind. Am Anfang dachte ich, das geht noch irgendwo hin, aber es geht dann auch ins Nichts. Das mit den Kindern geht ins Nichts, das mit den Kreaturen geht ins Nichts. Für mich ist der MVP, also the most valuable person dieser Serie, das Augenmonster. Das gibt so ein Auge mit Tentakeln. Das fand ich tatsächlich war am spannendsten. Das Beschissenste an der Serie ist das Alien selbst. Das sieht einfach nur scheußlich aus. Das ist nicht dasselbe Alien, was man kennt. Ich habe auf Reddit viele Kommentare gelesen im Alien-Forum. Und da sind die ja so ganz fanatisch. Ne? Da gibt's jede Woche gefühlt ein Voting. Was ist euer Lieblings-Alien? Aus welchem Comic? Aus welchem Film? Und die haben da versucht, dem auf den Grund zu gehen. Ich glaube, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt. Es ist nicht feucht genug zum Beispiel. Die Sabber, die du nicht sehen kannst, die ist wichtig bei so einem Alien. Und es sieht immer aus wie so ein Typ.
Das hat so Latex, wa? Das sieht so latexig
aus. Ja, es ist ein Typ im Gummianzug. Es gibt so eine Szene, da hat man das Gefühl, das Alien tanzt quasi ins Bild. Und dann am Ende der Serie ist es noch an vollem Tage zu sehen. Und da siehst du es ganz, ganz deutlich. Es ist halt einfach nur ein Gummianzug. Und der sieht nicht gut aus und das Alien wird entmystifiziert, wie ich finde. Und ganz am Ende in der letzten Folge endet die Geschichte einfach so und ist nirgendwo hingelaufen. Es gibt keine große Konklusion, es gibt keine Überraschung, es passiert einfach nichts. Die Leute sind richtig genervt, also auch die Fans, die bis zur letzten Folge gehofft haben. Ich dachte mir schon, was soll denn in der letzten Folge dann noch passieren? Also schon 2 Folgen vorher hatte ich gemerkt so, ja, ja, okay, sie bauen nichts auf. Es gibt auch keinen Spannungsbogen, ehrlich gesagt. Das Spannendste, was passiert, ist, ja, schau mal, was sagt
ihr? Nee, die fällt ja extrem ab. Also ich habe 4 Folgen gesehen und bis dahin ist sie auch noch relativ beliebt. Die 5. Folge ist die beliebteste, mit Abstand.
Ja.
Und ab da geht's kontinuierlich im Bergab und Finale die schlechteste Bewertung mit Abstand.
Ja, was die 5. Folge macht, wahrscheinlich deswegen ist sie die beliebteste, hat mich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so abgeholt. Das hatte ich ja schon bei unserem Vorgespräch gesagt, als du schon die ersten Folgen gesehen hattest, meintest du so, naja, dann im besten Fall bekommt man halt so ein bisschen nochmal das, was Alien gemacht hat. Und dann sagte ich ja schon, ja, aber das habe ich doch in Alien Romulus das schon bekommen. Und was die 5. Folge macht, ist eiskalt nochmal Alien 1 zu erzählen. Weil da wird quasi erzählt, warum es dieses Schiff abgestürzt eigentlich. Das ist ja so, fängt ihr die Serie an und Noah Hawley, der Serienschöpfer, springt da nochmal zurück und zeigt uns das. Und da sitzt dann eine Crew, da haben sie einfach nur die Leute ausgetauscht. Das hätte auch die Crew der Nostromo sein können, das Raumschiff heißt anders. Alles sieht gleich aus, weil ne, selbe Baureihe oder so. Und dann ist da halt ein Alien und tötet die nacheinander und dann stürzt das Schiff ab. Das ist diese fünfte Folge und ich dachte so, really? Das ist es jetzt so? Also klar, das, was wir hier schon tausendmal besprochen haben, der Nostalgienerv wird gekitzelt. Und auch ich sitze dann da und denke so, ja, ja, geil, sieht aus wie Alien 1, aber es ist nicht
Alien 1. Was passiert dann? Ja, du sagst ja, ja, okay, geil. Und dann kommt ja irgendeine Erwachsene oder irgendeine journalistische oder irgendeine Version, die sagt, ja, aber das kann es doch nicht sein.
Ja,
wo ist hier die kreative Eigenleistung?
Genau, es gibt ja keinen Twist darauf. Es ist ja nicht so, weil ich sehe einfach nochmal dasselbe. Klar, aus einer anderen Kameraperspektive, klar, mit ein paar neuen Bildern, klar, mit ein bisschen geupdateten Effekten, wobei ich ehrlich gesagt finde, das Original ist ein zeitloser Klassiker. Auch, weil das Original clever genug ist, das Alien auch im Halbschatten zu verstecken. Es gibt da so ein paar geniale Einstellungen, ganz am Ende, wo Ripley sitzt in diesem Stuhl, kurz bevor es das Alien ins Weltall hinausschießt. Da liegt das Alien an der Wand zwischen all den Rohren und diesen Schaltkreisen. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, es verschmilzt mit diesem Raumschiff. HR Giger hat ja, ne, das war ja so biomechanisch, was er gezeichnet hat. Also ich habe zu Hause sein Buch Necronom zu Hause und da sind diese ganzen Zeichnungen drin. Und es war immer so, dass Fleisch mit Metall verschmilzt. Und das hat dieser Film wiedergespiegelt. Und das ging natürlich nur, wenn du das nicht in 4K HD-Qualität ausleuchtest, dass das alles genau zu erkennen ist, sondern es musste einfach auch ein bisschen durch das Spiel mit Licht und Schatten versteckt sein. Spiel mit Licht und Schatten gibt es sowieso nicht mehr wirklich, wobei ich sagen muss, Alien Earth sieht fantastisch aus ganz häufig. Aber immer dann, wenn das Alien zu sehen ist, eben nicht. Und immer dann, wenn das Augenmonster zu sehen war, dachte ich, oh ja, eine Serie über das Augenmonster hätte ich gern gesehen. Das ist nämlich interessant, weil das Augenmonster macht...
Ist wirklich Augenmonster oder ist das dein
Keine
Name?
Ahnung. Das macht nämlich ein paar Sachen, wo ich dachte, interessant, spannend oder interessanter Ansatz.
Ich stelle mir von einer Serie, wo irgendwo der Begriff Alien drin vorkommt und dann geht es ums Augenmonster.
Na, es wirkt so, als hätte Noah Hawley genau das gehabt, dass er irgendwie mitten in der Serie das Interesse verloren hätte. Ich habe jetzt schon mehrere Artikel gelesen von Leuten, die vermuten, dass ihm das Studio wieder zu sehr reingeredet hätte, weil er in den ersten Ankündigungen, als er über die Serie gesprochen hat. Man muss aber sagen, das liegt jetzt auch schon viele Jahre zurück. Ich glaube, die ersten News dazu gab es 2013 oder so oder 14, dass er diese Serie machen will. Und dann hat sich das ja Jahre hingezogen, bis die dann tatsächlich produziert wurde, auch weil Fox in der Zwischenzeit so einen großen Wandel durchgemacht hat, weil die an Disney verkauft wurden. Und dann nie so richtig klar war, was passiert jetzt. Und ich habe keine Ahnung, ob da jetzt Disney wieder drin rumgefuhrwerkt hat, aber es passt natürlich zum restlichen Katalog, den sie so haben. Jetzt haben wir eine Serie, und das hatte ich im Vorgespräch schon gesagt, die ist wieder nur mehr vom Gleichen. Ja, noch ein Alien. Und mittlerweile verstehe ich, was du über das Alien-Franchise denkst. Ah, wieder ein Alien. Wieder ein Xenomorph hat in der Ecke sitzt.
Na, ich merke dann einfach total, dass es damit zusammenhängt, was ich als Kind geprägt worden bin oder nicht. Ich bin ja bei jedem Jurassic-Film, da würden alle die meisten sagen, Robert, wie hoffnungslos bist du denn? Aber ich habe immer wieder Hoffnung, jetzt könnte es was werden, weil es sind Dinos. Und dann gibt es auch die ein, zwei Einstellungen, die wir im letzten Film hatten, bei denen man aber feststellt, die waren eigentlich schon mal im ersten Film gedacht, aber wurden dann nie umgesetzt. Und dann ist so eine Originalität drin, wo ich denke, das wäre doch schön. Ja. Und bei dir ist es dann eben Alien und Terminator und Sachen, mit denen ich nie groß geworden bin. Ganz schlimm ist für mich noch, wenn die also auch Alien trifft so ein bisschen, am schwierigsten ist für mich, wenn die Community dahinter auch noch so, nicht fanatisch, aber so ganz klar definiert ist, was sie wollen und was sie nicht wollen. Genau, jetzt wollte ich gerade über Star Wars sagen,
viele fanatisch.
Ich muss kurz rein. News der Woche für mich. Zweiter Simpsons-Kinofilm. Hast du mitbekommen?
Ja, habe ich mitbekommen.
Sorry, da bin ich ja richtig glücklich vom Stuhl gefallen fast.
Aber bist du nicht der Letzte, der Simpsons tatsächlich noch guckt mit Freude?
Weil würde man einen zweiten Kinofilm machen, wenn es bloß noch einen Zuschauer gäbe? Ich denke nicht.
Ich habe so eine Infografik gesehen, da haben die...
Ernsthaft oder denkst du das auch?
Nee, es gibt eine Infografik, ich kann dir die sogar zeigen, weil ich die auf dem Handy habe. Die habe ich nämlich mal gespeichert für dich. Ohne.
Du hast so einen Ordner, wie ich Robert fertig mache, zwischendurch Ordner.
Es wird irgendwann mal ein Video kommen, wo ich nichts anderes mache, als nur zu sagen, Robert hatte Unrecht und here is why. Während wir reden, suche ich das einfach mal.
Ja, dann mache ich noch eine zweite Zwischeninfo für dich, wo wir gerade im Weltraum waren. Ich habe ein Drittel von Der Astronaut durch. Ist mega spannend. Ist mega gut geschrieben, total interessant, ziemlich wissenschaftlich. Ich bin gespannt, wie sie es im Film umsetzen werden.
Oh, ich hab's. Guck mal. Das ist eine Infografik namens The Decline of The Simpsons. Und da wird aufgelistet, ich glaube, es sind die IMDb-Ratings zu den einzelnen Folgen, zu den Staffeln.
Das ist doch stabil im Sechserbereich meist noch.
Ja, aber man sieht so, sie haben es zum Glück auch noch mit Farbe markiert. Und man sieht so vorne grün, 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 dann wird's gelb und dann rot, rot, rot.
Aber es gibt ja schon 5 Staffeln mehr, als da stehen. Da hätten wir die neuesten Zahlen, würde ich auch mal sehen wollen.
Ja.
Ja, ey, die Simpsons waren früher mutiger, ihrer Zeit anders voraus. Trotzdem, ich mag sie.
Ja, ich mochte sie auch mal. Ich habe jetzt die Tage erst wieder eine Folge geschaut, weil ich unbedingt die sehen wollte. Ich wusste nämlich nicht mehr, wie die hieß. Ich mochte die total. Es war nämlich so eine James-Bond-Parodie. Da kriegt Homer einen neuen Job und kommt dann in, was ist das, so eine richtig, so eine Burg von Hank Scorpio, erinnerst du dich?
Ja.
Und während Homer so, der wird dann der Leiter des Nuclear Power Plants da und hat dann eigentlich nicht wirklich was zu tun. Auch Marge hat ein riesiges Problem, weil sie wird alkoholsüchtig. Bart kommt in so eine Schule hinein, wo er gefühlt nicht richtig klarkommt. Und Homer hat eigentlich einen voll den geilen Alltag. Ab und zu geht er mal mit Problemen zu Hank Scorpio, der dann währenddessen immer James Bond irgendwie bekämpft.
Homer, wie kann ich Ihnen helfen?
Genau. Er steht gerade mit dem Flammenwerfer da und wehrt so eine Gruppe von Angreifern ab und sagt so, Homer, was ist denn los mit dir? Warum so ein langes Gesicht? Und die fand ich super damals. Es ist eine von vielen. Ich glaube, so ich hatte nochmal geschaut, bis zur 10. Staffel habe ich, glaube ich, alles geguckt und fand vieles davon super. Und dann ist Homer irgendwann zum Trottel geworden und die Geschichten wurden immer blöder. Aber trotzdem, ey, ich will nicht sagen, dass ich mich nicht auch auf den Simpsons-Film freuen würde. Wobei ich schon den ersten Teil jetzt nicht so toll fand.
Ich finde den ersten super. Der hat eine der besten Szenen, wo sie Mr. Burns bitten, irgendwie wieder Strom unter die Glaskuppel zu kriegen. Und er lehnt sich zurück und sagt, endlich ist mal der reiche weiße Mann am Drücker. Das ist so zeitlos gut. Es gibt einfach richtig gute
Zitate. Du bist mir irgendwo reingegrätscht bei, ich glaube, Alien Earth. Deswegen weiß ich nicht mehr, wo ich war. Aber ich glaube, wir beenden es damit. Das ist leider die krasse Enttäuschung. Also für mich die größte Enttäuschung des Jahres, weil ich habe mich mal wieder besonders drauf gefreut, so wie du auf Smashing Machine, wo ich mich nicht drauf gefreut habe, was aber trotzdem einfach gekommen ist, auch auf Disney Plus, ist Marvel Zombies. Ich gucke sowas mittlerweile nicht mehr wirklich, aber dann habe ich, glaube ich, bei Sebastian von Filmstarts irgendwie gelesen, dass er das, fand er das gut oder so? Ich weiß nicht, manchmal schnappe ich so Sachen im Augenwinkel auf und denke dann so, ja, Sebastian fand das gut oder Yves fand das gut oder Robert fand das gut und hinterher höre ich, nee, ich habe das nur geguckt. Ich weiß nicht, ich mache dann manchmal selbst Dinge daraus. Aber irgendwie kam ich dazu, dann schaue ich mir das auch mal an. Und dann gucke ich in die ersten Folgen rein und meine Güte, fand ich das scheiße. Ich fand das so schlecht.
Warum?
Also erstmal ist es vor allen Dingen der Animationsstil, den finde ich erbärmlich. Ich finde den so faul, das erinnert mich total an, ich weiß nicht, kennst du von Telltale Games die Walking Dead Videospiele? Das ist so eine Reihe, das wäre mal was für Gina. Gina spielt ja gerade total gern so Singleplayer Games. Die haben eine Zeit lang so mit so die besten Adventures gemacht. Das sind nicht so diese klassischen Point-and-Click-Adventures, sondern eher so Geschichten, wo du dann immer wieder Entscheidungen treffen musst. Und bei Walking Dead war das brillant, weil du unterschiedliche Charaktere spielst und dann wirklich so Situationen kommen, ein Zombie greift an, was machst du? Gehst du nach links oder gehst du nach rechts? Und links wird vermeintlich jemand getötet von einem Zombie, wenn du da nicht eingreifst. Rechts siehst du aber, oh, da ist eine Zombie-Horde. Also es sind wirklich zum Teil schwere Entscheidungen, die du triffst. Und was bei diesen Sachen halt häufig passiert ist, weil dann da auch nicht viel mehr möglich ist und das jetzt auch Jahre zurückliegt, dass die Charaktere sich gar nicht viel bewegen. Sie sind auch sehr ähnlich gezeichnet, also mit dicken schwarzen Rändern, wenn du es dir mal anguckst. Was sich viel bewegt, sind die Münder. Und das ist mir als erstes aufgefallen in der Serie, dass im Hintergrund passiert hier fast gar nichts. Klar gibt's auch große Schlachten und dann fliegt Zombie Captain Marvel durch die Gegend und schießt mit Laserstrahlen durch den Himmel. Da sieht man dann schon mehr, aber in den Szenen dazwischen ist so viel Stillstand und es passiert so wenig an den Körpern und in den Gesichtern. Das fällt mir vielmehr vor allen Dingen bei Kate Bishop war das, glaube ich, die Hawkeye. Das
in der ersten Folge.
In der ersten Folge, so fängt das auch schon an. Da gibt's eine Szene, da lächelt sie die Mundwinkel gehen nach oben und dann hört sie auf zu lächeln. Und wie man das kennt, wenn man aufhört zu lächeln, macht sie dann so. So, also das ist ja kein... Es gibt nur zwei Animationsstufen, lächeln oder nicht lächeln. Und das passiert im Gesicht nichts dazwischen. Klar, das ist auch eine Entscheidung. Das ist ein, kann man als Animationsstil werten. Aber meine Fresse, es ist Marvel. Also das ist ernsthaft das, was sie anbietet. Und die haben natürlich nur das aufgegriffen, was sie in What If, darauf basiert ja Marvel Zombies, da hatte es den Ursprung zumindest jetzt in dieser Serienform, weil ich glaube, in den Comics gab es diese Zombie-Variante schon. Und What If ist ja diese andere Serie gewesen, wo sie so alternative Szenarien für
in den Comics gibt es einen Virus, der nicht heilbar ist, der vom Hunger getrieben ist. Und hier, der wiederum basiert auf einem Virus aus dem Quantum Realm. Und der ist heilbar.
Ja.
Deswegen Kamala,
ja,
quasi auf so eine Mission geschickt wird, mit verschiedensten Gefährten die Erde zu retten.
Diese verschiedensten Gefährten sind drei Mädels. Kamala Harris, also Miss Marvel. Es sind Riri Williams, also Ironheart, und Kate Bishop. Drei Mädels aus drei verschiedenen Disney-Plus-Serien, die man als Comic-Fan kennt. Als Serienfan muss man sich das zusammenkramen. Und zwei davon sind mit aus den unbeliebtesten Serien von Disney Plus, wo du denkst so,
was aber ist, ich finde es logisch.
Ja?
Ich fand es auch nicht interessant,
ja,
zumal du auch alles sehen musst. Alle großen Figuren in diesem Film sind Zombies und stöhnen nur,
ja,
weil die einfach das Budget nicht haben.
Für die echten
Stimmen. David Harbour zum Beispiel spricht ja, glaube ich,
Red Guardian.
Und ein paar bekannte Stimmen, aber die können sich die anderen nicht leisten. Deswegen werden das die Hauptfiguren sein, weil die nicht für ein Apfel und Ei, aber für wenig Budget. Du brauchst ja irgendeine Figur, die du hast und die noch billig ist.
Aber wie kann denn eine Marvel-Serie wenig Budget haben?
Ich denke, weil das... Also erstens hat Bob Iger das ja mal ausgegeben, ne? Günstiger und bestimmte Produkte, und ich denke, da wird drüber geschaut, und vor allem nach den letzten beiden Filmen, also Marvel ist insgesamt eine super einträchtige Marke mit dem MCU gewesen, aber Produkt für Produkt geguckt, und wie sehr auch zuletzt hier diese Hexenserie mit Catherine Ahern und davor... Guck mal, ich kann mich ja kaum erinnern. Also ja, die ganzen, das waren
Secret
da jetzt,
Invasion,
ne? die werden nicht viele Abos reingezogen haben. Und also wenn die Produkte nicht ziehen, dann passt sich das Budget ganz schnell an. Weil du viel Geld hast, heißt nicht, dass du viel aus dem Fenster schmeißt.
Ja, und das sieht man der Serie an. Das merkt man der Serie an. Und was ich dann halt auch noch traurig fand, es geht dann los, die drei Mädels finden dann irgendetwas. Ich habe das nur mit einem halben Auge dann irgendwie hingeguckt, weil mich das so nicht interessiert hat. Und
man muss aber fairerweise sagen, die bleiben nicht lange drei.
Sie bleiben nicht lange drei, das ist richtig. Aber in dieser Zeit passiert Folgendes. Hey, na, also es ist wie ein Teenager-Film. Und ich dachte so, auch das ist wieder so, ja, es ist eine Comic-Verfilmung, aber Mann, wenn ihr mir jetzt ein alternatives Szenario, nämlich eine Zombie-Apokalypse verkauft, wie kann es denn sein, dass unsere drei Heldinnen natürlich in ihren Kostümen rumrennen, was keinen Sinn ergibt, ja, Jahre in so einer Zombie-Apokalypse, und da wird sich ein flockig lockerer Spruch nach dem anderen an den Kopf geschmissen. Es transportiert sich natürlich nie diese Atmosphäre von, das ist hier der Weltuntergang. Ne? Und vielleicht ist das wieder Nitpicking. Da kann man viel hineininterpretieren.
Nee, ich finde schon, dass dieser Marvel-Humor und der Versuch hier auf einer R-Rating 16er Freigabe, das läuft nicht ineinander.
Null. Also gar nicht. Also dann mach doch was wirklich Alternatives und erzähl doch auch mal einen anderen Tonfall. Aber sie versuchen super düster zu sein in den ersten beiden Folgen, die ich gesehen habe. Das muss ich klar sagen. Ich habe dann durch den Umzug, und aber auch, weil ich wirklich keinen Bock hatte, habe ich dann abgebrochen nach zwei Folgen, fließt nicht mal Blut wirklich, sodass ich auch da dachte, selbst das wird dann, der Gewaltfaktor wird nicht wirklich eingelöst. Du meintest, du hast mir gerade auch nochmal was gezeigt. Da muss ich sagen, gut, da kommt dann in der letzten Folge noch was. Aber bis dahin ist das eine Serie, die echt seltsam ist. Und dann kommen noch so Charaktere wie Blade mit hinein und der Red Guardian.
Ich weiß gar nicht, ob das Blade ist. Das ist doch
so sehe er Blade
eigentlich
mit
der Gott aus, ist eigentlich der Gott aus Moon Knight, oder?
Genau, aber Blade
mit dem Blade-Look.
Ja,
aber eigentlich der Gott aus Moon Knight.
Ja, aber er nennt sich, also er sagt, er sei Blade, aber er wäre der neue Träger des Gottes aus Moon Knight. Also er, weil der eigentliche Moon Knight ist gestorben wohl, auch in diesem Szenario, aber er hat dann jetzt diese Gottheit. Und deswegen ist er Blade Knight.
Ja, es gibt dann später auch einen Iron Man, wie heißt der? Scott, nicht Scott. Wie heißt
Ant-Man?
Ja, wie heißt denn die Figur?
Boah, weiß ich gar nicht.
Scott irgendwas mit
Scott Lang.
Scott Lang, aber mit dem Umhang vom Supreme Sorcerer.
Ja.
Doctor Strange. Naja.
Irgendwie wird dann noch Mad Max draus. In der zweiten Folge kommt Shang-Chi mit hinein. Da gibt's so eine Nummer, das wirkt wie ein Musikvideo von den Gorillas. Also Mad Max trifft Gorillas, wenn du weißt, was ich meine. In der zweiten Folge das mit den Autos. Und das passt überhaupt nicht zu dem, was ihr eigentlich da als Welt aufbaut. Und dann sieht's halt auch noch so aus, wie es aussieht. Ja, es gibt große Schlachten, aber ich finde die Animationsqualität unterirdisch. Ich finde es unterirdisch. Es ist mein, also wenn du, vielleicht bist du versaut, wenn du einmal in deinem Leben Akira gesehen hast, aber was da passiert in japanischer Traditionsanime und dir dann sowas angucken musst, ey, ist beschämend. Also dann von so einem Studio, ich finde das einfach nur scheiße. Punkt.
Fertig.
Ja,
muss ich dazu jetzt was sagen?
Ja, bitte.
Ich will nicht. Ich möchte nicht. Guck mal, Animations...
Wir haben einen Podcast, pass auf, wo wir
okay, nee, ja, mache ich ja zu, von 100 Sachen gebe ich auf 97 Sachen
was. Na gut.
Aber okay, zum Beispiel Animationsstil. Für mich ist zum Beispiel immer nur vorrangig, kann ich mit dem Look leben? Das ist, also zieht er sich durch. Wenn er sich durchzieht, dann sagst du, das ist eine kreative Entscheidung. Und für mich ist das nicht verwunderlich, weil es für mich eine Budget-Serie ist.
Ja.
Ich habe nie gedacht, okay, die hat 100 Millionen gekostet. Hat sie auf gar keinen Fall. Sonst würde man nicht so uninteressante Hauptfiguren nehmen. Klar, so würden sie sofort einen Iron Man oder was auch immer als Hauptfigur nehmen, was die Leute hookt, aber das konnten sie einfach nicht bezahlen. Und deswegen wundert es mich nicht, dass das ganze Paket einfach irgendwie eine Budget-Serie ist. Ich finde gerade in der dritten Folge, da geht es dann um Red Guardian und Yelena. Und die haben ja schon die Thunderbolts so getragen, die Dynamik zwischen den beiden.
Aber Yelena wird auch nicht von Florence Pugh gesprochen.
Die ist trotzdem schön, diese Dynamik zwischen den beiden. Und vor allem Red Guardian schafft es auch in der Serie für mich langsam zu meiner Lieblingsfigur im MCU zu mutieren, weil der einfach so menschlich ist und so lustig ist. Den mag ich richtig gern. Und auch diese große Schlacht in der vierten Staffel und damit in der vierten Episode. Und damit geht auch die Idee einher, was ist mit einem Zombie-Thanos passiert, der aber alle Infinity-Steine hat. Was wird aus denen? Und wer kann sich dieser Kraft entgegenstellen? Und wird der Bewacher der Welt und dem sich letztendlich die Königin der Toten gegenüberstellt. Also diese größere Geschichte, die fand ich gar nicht uninteressant. Aber ich will mal Kamala Harris sagen. Kamala Khan ist keine spannende Figur da drin.
Jetzt habe ich auch die ganze Zeit Kamala Harris gesagt,
Wenn wir in den letzten Jahren den Namen Kamala gesagt haben, haben wir immer Harris im Kopf. Wahrscheinlich.
Aber das wäre lustig gewesen, wenn Kamala Harris reinkommt in die Serie.
Ich finde halt, du hast diesen kleinen Start um eine Figur, die überhaupt nicht spannend ist und das größer verhandelte, finde ich gar nicht uninteressant. Und das wird auch richtig blutig hinten raus. Also wirklich blutig.
Ja?
Da geht's richtig ab. Da werden die... Ich darf ja nicht spoilern, aber ich mochte...
Na, du hast mir eine Szene gezeigt, wo Spider-Man Köpfe
abreißt.
Nee, ich
finde zum Beispiel die... anders. Pauli, sagst du jetzt und du sagst wieder, nee, müssen wir schneiden. Ich finde die Idee ganz cool, dass der Einzige, der sich den Infinity-Stein und die Zerstörung der Welt entgegenstellen konnte, Bruce Banner war. Und aus Bruce Banner und Hulk eine Art neues Geschöpf wird, was die Welt beschützt und was diese Kraft behält. Quasi wie so eine Art, wie heißt nochmal der blaue Übergott aus... Na, wie heißt die wirklich coolste
Comic-Serie?
Mr. Manhattan. So eine Art Mr. Manhattan wird quasi aus...
Das heißt nicht Mr. Manhattan, aber Manhattan. Dr. Manhattan.
Genau. Ja. So eine Hulk-Version von Dr. Manhattan entsteht dann. Die Idee finde ich eigentlich ganz cool, so in der vierten Folge. So, aber das sind halt die größeren Themen, die aber alle nieder mit den Stimmen bestückt sind, die man eigentlich hat. Also alle spannenden Figuren tauchen dann irgendwie in der vierten Folge auf und da ist Potenzial drin, aber Kamala fand ich weder in der Serie interessant noch jetzt hier. Ist für mich... nicht interessant, was aus der wird. So, keine Ahnung, ob wir das schneiden oder nicht.
Nee, ich glaube nicht. Ich vermute nicht, dass das eine Relevanz ist. Und vor allen Dingen, die Serie wird nicht schlechter mit dieser Information oder auch nicht besser.
Ich gucke mal ganz kurz auch hier mal in das Episoden-Rating. Das würde mich mal kurz interessieren, wie das bei den Leuten so gesplittet ist. Hat aber auch nicht viele Votes.
Da habe ich gar nicht mitbekommen, wie die Öffentlichkeit auf diese...
Die letzten beiden sind die am besten bewertetsten, aber auch mit einem kleinen Abstand nur.
Ja, damit sind wir durch mit den großen Besprechungen. Wir haben aber noch eine Sache gesehen, die wir spannend fanden. Zumindest das Thema fand ich sehr spannend oder der Fall dahinter.
Und damit schalten wir rein in die Werbung.
Robert, es ist wieder Zeit. Wir haben September gerade so. Und
da höre ich doch schon langsam die Weihnachtsglocke.
Genau. Ja. Mir hatte ein Kollege von uns neulich schon ein Foto geschickt. Spekulatius hat er schon, ich glaube, Ende August im Supermarkt bekommen.
Ich habe das auch auf meiner Insta-Story gepostet. Hier so Baumstämme und Marzipanbrot.
Hey, aber ich finde, man muss sich vorbereiten, weil ganz viele Leute sitzen dann zu Weihnachten da und sagen, oh, ich hatte doch gar nichts.
Wie bereitet
vor allen Dingen
man sich
den Adventskalender, den muss man sich so früh wie möglich holen, weil die sind gerne vergriffen. Von den ganzen Influencern, die auspacken für ihre Videos. Aber Wir haben den Holy Adventskalender.
Holy. Diesmal kann ich sagen.
Den gibt's wie letztes Jahr. Und ich kann nur nochmal sagen, das haben sie uns hier mit groß unterstrichen. Der ist letztes Jahr nach 6 Tagen ausverkauft gewesen. Das heißt, es kann jetzt schon sein, dass ihr eigentlich gar keinen mehr bekommt. Also sofort auf die Holy-Seite gehen. Da gibt's wieder 24 Türchen mit ganz vielen kleinen süßen Sachen gefüllt. Und eigentlich kostet ihr ein bisschen mehr, nämlich 144,99 € als Early Bird Price mit unserem Code Pech. Ja, es gibt ja nur noch einen Code. Für 10% Rabatt bekommt ihr das Ding für 130,50 €. Drin sind neue Sorten. Es gibt eine ganze neue Tab und insgesamt 115 Drinks plus Premium Shaker. Merch ist mit drin und alle möglichen wilden Überraschungen. Also dieser Adventskalender sprengt wirklich euer Weihnachtsfest.
Jedes Türchen fasst ein neues Geschmäckle.
Oh,
du hast doch nicht
du
schlecht.
Du könntest Werbe.
Ja, ich bin schon langsam. Ist es zu früh für Last Christmas? Ist es zu früh für Last Christmas? Na gut. Nein, don't do it.
Also, geht zu Holy, nutzt unseren Code Pech wie immer und lasst es euch schmecken. Und zu Weihnachten wisst ihr dann, was ihr schon mal nicht holen müsst. Nämlich keinen Adventskalender, den habt ihr ja dann schon.
Vielen Dank an Holy an dieser Stelle. Und wir schalten raus aus der Werbung zurück in den Podcast.
Es haben mehrere Leute uns geschickt. Du meintest sogar, der Produzent hätte dich angeschrieben.
Ja, kennst du noch Flimmer?
Ja.
Ja, Flimmer, die haben früher so wie die Social Movie Night der Events gemacht. Mhm. Und der Christopher Zwickler von Flimmer ist Produzent. Der hatte damals auch The Magic Flute gemacht. Weißt du noch, dieser Film vor 2 oder 3 Jahren?
Ja, ja.
Ziemlich teurer deutscher Film. Da ist er ja auch der Produzent hinter und macht halt immer mehr so größere Produktionen. Der hatte das dann auf WhatsApp auch rumgeschickt. Hey, hier, unsere Doku ist online. Schaut doch gerne rein. Wir freuen uns. Und dann vielmehr, weil wir darüber geredet haben, dachte ich nochmal zurück, als beim Intro nämlich der Flimmer stand bei der Dokumentation, der talentierte Mr. F. Ich so, hat mir Christopher deswegen nochmal geschrieben? Und ich zurück und so,
Aber ganz viele von euch haben uns das auch geschickt. Der talentierte Mr. F. ist gerade in der ARD-Mediathek zu finden. Und ich bin darauf aufmerksam geworden, weil deine Frau mir, ich glaube, ein Instagram-Reel geschickt hat. Und da wurde dieser Fall kurz umrissen und ich dachte so, das ist ja nicht wahr. Und in diesem kurzen Reel wird eigentlich schon fast alles gesagt, nämlich es gibt 2 Jungs aus Deutschland, die haben zusammen einen Kurzfilm gemacht, einen animierten Kurzfilm, den sie Buddy genannt haben. Das ist ein kleiner Roboter und dieser Roboter, der ist erinnert stark an Wall-E, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe den jetzt nicht gesehen, aber es schien so, dass dieser Roboter, der richtet ganz viel Unheil im Haushalt an und dann wird er von seiner Besitzerin vor die Tür gesetzt und fährt dann traurig durch den Regen am Ende eines Busses. Und worum es sonst noch so geht, das habe ich jetzt nicht mitschneiden können, aber es sieht herzzerreißend aus. Und er sieht auch gut gemacht aus dafür, dass das 2 Jungs gemacht haben.
Während des Studiums, des Filmstudiums in Berlin. Ganz kurz Moritz Henneberg und Julius Drost.
So, um sie einmal zu benennen. Der Vorbereitete von uns beiden hat natürlich die Namen
drauf. Haben wir schon Credit lassen.
Genau. Und die beiden wollten diesen Film dann einreichen bei einem Filmfestival. Und das Filmfestival, beziehungsweise dem voraus ging noch, dass sie das auf YouTube hochgeladen haben und es ging dann für ihre Verhältnisse, sagen sie, viral. Ich glaube, das hatte dann mehrere 10.000 Klicks sogar. Und dann haben sie gedacht, so komm, warum reichen wir das nicht bei einem großen Festival ein? Um das bei Festivals einzureichen, darf das dann aber nicht online sein. Also haben sie das wieder offline genommen bei YouTube, haben es eingereicht und wurden, glaube ich, sogar angenommen, bis dann eine Mail von dem Festival zurückkam. Ja, geht leider nicht, können wir nicht, weil es gibt's ja schon online, euren Film. Und dann hat sich da etwas daraus entwickelt, das wirkt ehrlich gesagt ein bisschen ja unglaublich. Es gibt diesen Film auch deshalb, weil in den USA jemand, kannst du da den Namen sagen? Der talentierte Mr. F. Google mal. Es ist nämlich so, dass dann jemand in den USA diesen Film offenbar in der Zeit, als er auf YouTube war, heruntergeladen hat, sich angeeignet hat, minimal verändert hat. Also hier und da mal, glaube ich, die Musik ausgetauscht, 2, 3 Szenen ausgetauscht, weil gerade die Animation der Frau, die im Film zu sehen ist, also des Menschen, war wohl so ein bisschen unfertig. Und das hat er dann tatsächlich auch geistesgegenwärtig rausgeschnitten, sodass man vielleicht sogar noch sagen könnte, er hat da was nahezu Eigenes draus gemacht. Und das hat dann dieser Mann, dessen Name Robert immer noch nicht herausgefunden.
Wirklich, ich bin hier am Gucken.
Erzähle ich weiter. Der talentierte Mr. F., so heißt nämlich diese Dokumentation, die ihr in der ARD-Mediathek findet.
Samuel Fallenton.
Samuel Fallenton. Der hat das selber eingereicht. Bei allen möglichen Festivals wurde bei allen möglichen Festivals tatsächlich angenommen, mit diesem Film, der ihm überhaupt nicht gehört, sondern diesen beiden Jungs aus Deutschland, die das selbst gemacht haben, ist der dann in den US-Medien sogar damit aufgetreten, wurde bei Festivals gefeiert. Man redete davon, dass er vielleicht sogar, ne, das als Kurzfilm, gibt ja die Kategorie Animated Short Film, hätte einreichen können und ihm würde eine große Karriere...
Bei den Oscars, meint David.
Genau, eine große Karriere würde ihm bevorstehen. Es gibt dann mehrere, wird dann auch in der Doku eingeschnitten, mehrere Interviews im Morgenmagazin, so sieht es so ein bisschen aus und die Moderatorin sitzt da und sagt so, Mann, Samuel, wie hast du das denn gemacht? Und dann erzählt er da, ne, so ein bisschen vage, er bleibt vage, erzählt dann gar nicht so en detail, was er sich dabei gedacht hat und wie viel, sie fragte, wie viel Arbeit ging rein. Ja, viele Stunden Arbeit, sagt er dann zum Beispiel.
Er weiß, was reicht, genau. Dass keiner mehr Fragen stellt.
Exakt. Und das haben die beiden Jungs dann mitbekommen und konnten ihren Augen nicht glauben und begeben sich dann in dieser Doku auf den Weg in die USA, weil sie den jungen Mann, den Samuel Felton, der ja selber noch ziemlich jung ist, stellen wollen. Und ich muss eine Sache dazu sagen, ich mochte die Doku nicht. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Hast du die Doku komplett gesehen?
Ja.
Ich bin kein Fan gewesen, weil sie geht 77 Minuten und...
Hätte sie 7 Minuten gehen können.
Das Reel, was ich auf Instagram gesehen habe, dass diese beiden Jungs haben einen Film gemacht, dieser Typ in den USA hat es geklaut und hat damit Erfolge gefeiert. Das erzählt die Geschichte, ehrlich gesagt. Es wird in der Doku noch ein bisschen auch Hintergrund geliefert zu Samuel Felton, der da irgendwie im Alter von 16 Jahren gefühlt 12 verschiedene Firmen gegründet hat und alle möglichen Gedichte schreibt. Und also das fragt man sich während der Doku die ganze Zeit, ist der einfach der krasseste Hochstapler? Ist das so eine Catch-Me-If-You-Can-Geschichte? Oder hat er zumindest die anderen Sachen selbst gemacht, aber es ist nicht davon auszugehen? Und es ist dann wirklich auch berauschend zum Teil zu sehen, da kommt die Doku dann wirklich nach langer Zeit dazu, weil das auch sehr gestellt, sehr konstruiert
ist. Sie macht halt viel Strecke, ne? Sie weiß, sie ist ja wie so eine Beiträge, sie macht Strecke.
Dann sitzen so die beiden Jungs da und dann sitzen sie vorm PC und dann, so wie sie es einsprechen, wirkt extrem gestellt. Man hat leider keine Interviewsituationen erzeugen können, wo die beiden das natürlicher erzählen. Es wirkt dann überbetont und es hat irgendwie so ein seltsam. Dann stehen sie auf dem Balkon in einer Szene und der eine fasst dem anderen so pathetisch auf die Schulter, um ihn zu trösten. Und weiß ich nicht, das hat bei mir das Falsche ausgelöst.
Das merkst du halt vor allem rückwirkend, wenn sie dann in einem authentischen Moment, der so off-guard für sie wird, weil sie damit nicht gerechnet haben, merkst, wie sie dann wirklich reagieren, wenn sie so aus dem Konzept sind.
Ja.
Dann merkst du eben rückwirkend, wie sehr das andere sich sehr bewusst war, dass da jetzt eine Kamera ist und was man vielleicht auch wie sagen möchte.
Sie fahren dann in die USA und sie machen sich dann auf die Reise, um diesen jungen Mann zu konfrontieren und ihnen zu stellen. Ob sie das können, ich würde das jetzt einfach mal offen lassen, damit ihr das, wenn ihr Interesse daran habt, könnt ihr euch das angucken. Es ist auf jeden Fall ein unglaublicher Fall, weil, was ich auch interessant fand, sie sprechen am Anfang mit Anwälten und diese Anwälte sind so ein bisschen ratlos, hatte ich das Gefühl. Und genau deswegen fühlen sie sich dann quasi genötigt, selbst irgendwie das Ganze in die Hand zu nehmen. Und das fand ich krass, dass du ein originäres Werk schaffst und dann das aber eigentlich, ne, wenn da
nicht
jemand
beschützen kannst.
Ich nehme das. Es ist auch so lustig, eine der beiden, die Anwältin fragt dann, kann es vielleicht sein, dass er denselben Film auch erdacht hat? Und ich dachte so, what? Du hast doch gerade gesehen, die Jungs zeigen ihren Film und zeigen dann, was der Samuel daraus gemacht hat, der halt 2 Szenen rausgeschnitten hat und einmal, glaube ich, die Musik verändert hat. Und hat halt die Credits. Er hat einfach die Credits weggeschnitten und seine eigenen Credits reingemacht. Diese Frage kann nicht aufkommen in so einem Moment. Und da würde ich mich auch total verlassen fühlen, wenn ich an der Stelle der beiden Jungs wäre.
Da war ich jetzt nicht ganz sicher. Die Anwältin, ich weiß nicht, ob sie diese beiden Filme dann gesehen haben oder ob die das erstmal nur vortragen, den Fall. Und ob das juristisch eine Frage ist, die dem Klienten gestellt werden muss, damit man sich selbst absichern kann. Ich habe den Klienten gefragt und der hat verneint und damit bin ich raus. Deswegen, es kann dümmlich wirken, aber kann eben so, naja, und die sagen letztendlich, ihr könnt klagen, ihr würdet gewinnen, es würde teuer werden, Zeit dauern. In der Zeit kann er auch mit dem Film weiter rumlaufen. Am Ende bezahlt er vielleicht 100.000 Euro und ja, könnt ihr euch auf die Schulter klopfen, dass er gewonnen hat.
Aber würde dem nicht voraus eine Unterlassungsklage gehen? Also ab dem Moment, wo diese Unterlassung eingeht, muss er doch im Grunde, macht er da sich doch mit weiteren Handlungen.
Ich weiß nicht, ob du dann, also Unterlassung hieß ja schon eine gewisse Erkenntnis darüber, dass das wirklich Diebstahl wäre. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Da trifft deutsches System auf amerikanisches.
Ja, das kommt ja auch noch
also
dazu.
Das ist nun wirklich, wir haben diese Folge damit angefangen, dass wir hier keine falschen Fakten verbreiten wollen. Wir sollten uns daran halten. Ich weiß nicht,
ich habe dir ja eine Frage gestellt.
Keine Ahnung. Ja. Absolut gar keine Ahnung.
Jetzt haben wir
Ahnung.
Ja Juristen unter unseren Zuhörern. Also wie gesagt, guckt da selber mal rein. Es ist auf jeden Fall unglaublich. Ich dachte so, wow, dass jemand die Eier hat oder die Chuspe. Was sagt Yves immer? Ich sag das immer falsch.
Chornes, nee, was
Chuspe. Chuspe.
Chuspe. Was ist denn das? Ist das Jiddisch?
Chuspe? Chuspe?
Was ist das?
Okay, Martin macht irgendwelche Chuspa. 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 Okay.
Hat der Gen Zetter und
so. Ja, 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 er weiß einfach alles. Martin weiß einfach Bescheid. Ja, der hat die Chuspa einfach das zu klauen. Neu und dann zu Festivals zu gehen. Wie dreist ist das?
Das ist geil, ist geil. Also auf eine ganz skurrile Art. Ja. Übrigens, wenn wir mal irgendwann eine Live-Show machen, ich hätte mal wieder Lust mit Live-Publikum. Nur wie wir es so machen, weißt du, ohne großes Tamtam. Dann muss Martin mal dabei sein. Ich finde, er gehört dazu. Als Ritter, der ohne Funktion dann so daneben sitzt mit Kopfhörern immer so.
Ja, so wie Manuel Andrack früher bei Harald Schmidt. Genau, er ist unser Manuel Andrack. Ja, wir wollten aber dieses Thema, also quasi Ideenklau, vermeintlicher Ideenklau, Copyright-Probleme.
Es gibt ja auch YouTuber, die ganze Formate von anderen YouTubern klauen.
Ja, nennen wir mal zum Beispiel.
David Hein.
Ja, welches Format?
Ich mach das, wie du mit der Flasche telefoniert hast.
Ja.
Na, ich hab doch da telefoniert bei dem Will Smith-Video.
Kleine Hintergrundinfo, ich wollte eigentlich das Telefon nehmen. Aber ich hatte das Telefon im anderen Raum stehen und hätte dann aufstehen müssen, rüberlaufen. Naja, das ist immer so, weil auch das ist so eine Sache. Was mir jedes Mal passiert, immer wenn ich in dieser Situation am Tisch mich aufnehme, steht die Kamera davor. Und das passiert mir übelst oft, dass ich dann an das Stativ mit meinen Füßen rankomme oder wenn ich aufstehe, gegen das Stativ komme und dann verrutscht die Kamera. Und dann weiß ich natürlich nicht mehr, wie hatte ich die Kamera eingestellt. Es ist super nervig.
Mach dir doch unten, wo die Standfüße sind, Aufkleber.
Robert, hör doch mal mit deinen Vorschlägen, die total praktikabel sind. Du weißt, dass bei mir alles chaotisch verläuft.
Mach dir zwei kleine Marker auf dem Boden mit Tesafilm oder Klebeband und dann kannst du sie ganz voll genau hinstellen.
Ja, aber dann mir ist auch der Tisch schon verrutscht. Dann habe ich da doch wieder das Problem. Ist doch, da ist nie dasselbe. Das ist, dann müsste ich da wieder Klebeband.
Du brauchst einen Robert in deinem Leben.
Ich brauche einen Robert in meinem Leben, nicht nur beim Podcast.
Und dann haben wir jetzt gedacht, ey, das ist doch mal ein Aufhänger für so ein paar Beispiele von geklauten Filmen.
Genau. Wir haben mal geguckt, wo gibt es zumindest die Vorwürfe, dass große Filme,
Darf ich dich was fragen zwischendurch?
Ja.
Also erstens, wir haben ja dieses Jahr über Together geredet. Ne? Das,
genau,
war,
das war
hat uns
ein
bisschen
Fall.
Begleitet dieses Jahr. Da muss man mal gucken, was draus passiert. Aber einen, den ich jetzt bei den Sachen nicht gesehen habe, aber irgendwie war denn das, ich habe den Regisseur gerade nicht parat, aber du natürlich, diese Don Quixote-Film, der dann ewig lang
Terry
nicht,
Gilliam.
So, das war doch auch so eine Geschichte, oder?
Nee.
Was war da das Problem? Warum der dann, der musste doch wieder raus, der lief auf dem Festival, dann wurde er wieder rausgezogen, dann war der kurz im Kino, dann doch wieder
nicht. Da war irgendeine rechte Sache, dass dieses ganze Terry, wollte ich mal ein Video zu machen, weil Terry Gilliam gefühlt 20 Jahre an Don Quixote gearbeitet hat.
Ich dachte, das war auch so eine Copyright Infringement irgendwas.
Nee, ich glaube, das war eher sowas, das hat so lange gedauert, dass irgendwie die Firma mit denen, oder die Produktionsfirma, mit der er das produziert hat, erzählen, aber es war keine Copyright-Sache, wenn ich mich richtig erinnere. Das können wir aber hier an anderer Stelle vielleicht auch nochmal zum Thema machen. Ich war überrascht, wie viele Filme jetzt, wir machen jetzt keine Liste mit der Vollständigkeit halber, aber es gibt viele, 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 viele Sachen. Ich weiß nicht, wie viele du jetzt für dich genommen hast. Ich habe mir jetzt mal so 4 Filme rausgeschrieben, wo ich die Geschichte spannend fand. Was ist los? Warum lächelst du?
Ich habe die Artikel gelesen und denke mir, ist interessant, aber ich habe original nichts rausgeschrieben.
Du hast nichts rausgeschrieben.
Das wäre mal so on the fly aufgreifen.
Na, ich hab mir,
ist das Chaos, muss hochgehalten werden.
Komm,
das
ist nicht so schlimm, weil ich habe mir so ein paar Sachen notiert, bei denen ich dachte, oh, das habe ich schon mal gehört oder das habe ich noch gar nicht gehört. Das
zum Beispiel König der Löwen finde ich total schlimm zu hören für mich.
Kennst du die Geschichte nicht?
Nee, vor allem, wenn das so Kimba und Simba, denke ich mir dann, alles klar.
Nein, nein, das ist dann, ich habe das auch schon mal vor Jahren in einem Movie-Trivia verarbeitet. Simba, der weiße Löwe ist die Geschichte. Es ist eine Anime-Serie aus Japan gewesen und da gab es, glaube ich, sogar auch ein Lawsuit oder so und da habe ich Jahre später haben mir Leute immer wieder geschrieben, nein, nein, das ist mittlerweile alles entwertet worden. Da gibt es keine wirkliche Begründung für. Das ist wohl Quatsch gewesen, dieser Lawsuit. Oder wenn es da überhaupt einen gab. Deswegen habe ich es auch nicht mit aufgenommen, weil das ist, glaube ich, debunked, wie wir Amerikaner sagen. Terminator hatte ich schon mal gehört. Wollte ich aber hier mal aufarbeiten. Weil James Cameron auch mehrere Lawsuits tatsächlich hatte, die ihm ja zum Teil angedroht wurden oder in die er tatsächlich verwickelt gewesen ist. Bei Terminator war es so, ihr kennt ja die Geschichte, ne? Zwei Leute werden zurückgeschickt, der eine ist ein Roboter, der andere ist Kyle Reese und soll dann Sarah Connor beschützen, der andere sie wiederum töten. Das ist eine Geschichte, die James Cameron hat das immer wieder erzählt, ihm am Set von Piranha 2 gekommen ist, als er mit, ich glaube, Food Poisoning, also mit Lebensmittelvergiftung im Auto saß und einen Fiebertraum hatte. Da hatte er das Bild von einem metallischen Endoskelett, das im Feuer steht, aus dem Feuer kommt im Kopf und das hat er dann Jahre später verarbeitet. Stimmt aber gar nicht, sagt ein Mann namens Harlan Ellison. Das ist ein gar nicht mal so unbekannter Autor, der hauptsächlich so Science-Fiction-Geschichten geschrieben hat, der gerne so Sachen macht, die Postapokalypse beinhalten, zum Teil auch sehr nihilistisch sind. Bekannte Sachen sind A Boy and His Dog. Habe ich hier schon mal angesprochen, den Film, auch schon in mehreren Videos genannt. Der ist so ein bisschen der Vorreiter für das, was Mad Max dann später auch in die Welt getragen hat, diese Postapokalypse-Filme. Und sehr bekannt ist auch I Have No Mouth and I Must Scream. Das ist die Geschichte von, ne, gab einen großen Konflikt auf der Welt und die großen Nationen, Russland, USA, China und ich glaube auch Europa, schaffen jeweils KIs. Und diese KIs versklaven die komplette Welt. Das ist ein bisschen das, was Skynet dann auch später gewesen ist. Und Harlan Ellison, so erzählt er die Geschichte, aber auch Leute, die mit ihm, es gibt einen Journalisten, der meinte, er saß mit Harlan Ellison im Kino. Denn Harlan Ellison hatte nach dem Release von Terminator gehört, dass jemand seine Geschichte gestohlen hätte. Der hatte nämlich im Jahr 1957 die Geschichte Soldier from Tomorrow geschrieben. Und aus dieser Kurzgeschichte wurde dann eine Outer Limits Folge. Ich weiß nicht, du kennst es auch noch, Outer Limits, ne? So eine, jede Woche gab es eine kurze Science-Fiction-Geschichte. Ich habe das geliebt, als Kind zu sehen.
Ist quasi das, wie heißt
Twilight Zone. Ja. Wie Twilight Zone im Grunde gewesen. Und da gab es dann die Folge Soldier im Jahr 1964. Und der soll wohl im Kino gesessen haben und laut ausgerufen haben, nein, das ist jetzt nicht sein Ernst. Ich glaube es ja nicht. Also das ist so das, was ein Journalist gesagt hat, der im Kino neben ihm gesessen haben will. In Soldier, kann ich einmal ganz kurz sagen, geht es tatsächlich so ein bisschen darum. Es spielt 800 Jahre in der Zukunft und zwei Zukunftskrieger sind auf dem Schlachtfeld und dann irgendwie durch so einen Strahl, den beide abbekommen, werden sie in der Vergangenheit zurückteleportiert. Und einer von beiden landet dann in so einer Gasse, so wie Kyle Reese auch in Terminator. Danach enden meiner Ansicht nach die Ähnlichkeiten. Na, man könnte jetzt noch argumentieren, dass sich Cameron, wenn er sich dann bedient hätte, auch noch bei I Have No Mouth and I Must Scream bedient hat, wo es ja eben um so mörderische KIs geht. Auch da weicht die Handlung stark ab. Aber wenn man es reindeuten möchte, dann könnte man sagen, er hat sich so da an verschiedenen Rosinen bedient und alles zusammengepflückt. Und dann ist Harlan Ellison zu den Produktionsfirmen gegangen. Orient Pictures und Hamdale haben ja gemeinsam Terminator umgesetzt und hat mit Klage gedroht. Und die sind sofort eingeknickt und haben gesagt so, ja, es gibt eine außergerichtliche Einigung. Also es ist nie zu einem tatsächlichen Prozess gegangen. Sie haben ihm einfach, ich glaube, so um die $200.000 gezahlt und haben sich dazu verpflichtet, dass dann später in den Home-Releases des Films musste dann eine Message eingeführt werden. Ihr könnt mal drauf achten, falls ihr irgendeine DVD oder sogar noch die Videokassette oder eine Laserdisc besitzt, dann steht da jetzt immer Acknowledgement to the Works of Harlan Ellison. Selbst jetzt als letztes Jahr ist nochmal eine Blu-ray rausgekommen zum 40. Geburtstag von Terminator, stand es wieder da. James Cameron sagt aber, das ist absoluter Blödsinn. Er meint sogar, er hätte es liebend gerne, er durfte da nur nicht mitentscheiden, er hätte es sehr gerne auf diesen Rechtsstreit ankommen lassen, weil das hätte niemand beweisen können. Und er nannte Harlan Ellison hinterher, er sagte mal, er sei ein Parasit, der sich nur daran bereichern wollte. Harlan Ellison, muss man auch sagen, gilt als Mann, der gerne wohl mit Rechtsstreitigkeiten um sich werfen wollte oder zumindest so mit Klageandrohungen. Ob das stimmt, kann man nicht sagen. Cameron hatte aber tatsächlich mehrere solcher Fälle. Ich kann dir mal gleich ein Bild zeigen. Jahre später, nämlich bei Avatar, hat er gleich zweimal sich einen Gerichtsprozess antun müssen, weil unter anderem ein Künstler geklagt hatte, nämlich ein Mann namens William Roger Dean. Der hat ja ganz viel gezeichnet und war bekannt dafür, für die Albumcover für verschiedene Musikbands, unter anderem für die Band Yes. Und die erinnern stark zum Teil an das, was Cameron später in Avatar gemacht hat. Gerade Pandora sieht ja sehr, sehr ähnlich aus. Und die Ähnlichkeiten gehen so weit, dass Cameron in einem Interview dann angesprochen wurde von der Entertainment Weekly. Ich zeige es dir mal ganz kurz. Oben ist Pandora zu sehen. Unten ist das Bild von Roger Dean Williams.
Ich weiß nicht.
Ja, ja, Gina wird euch bei Instagram, wenn ihr uns da folgt, auf 2 wie Pech und Schwafel, dann wird Gina die Bilder posten und dann könnt ihr selber mal versuchen oder für euch entscheiden, ist das dem sehr ähnlich oder nicht. Tatsächlich wurde Cameron angesprochen darauf bei so einem Interview in der Promophase von Avatar und da hat ihn der Interviewjournalist gefragt, ob er denn sich bei den Yes-Albumcover inspirieren hat lassen. Und da meint er, ja, kann sein. Damals in meiner Kifferphase habe ich halt viel Yes gehört. Kann gut sein, dass mir das im Gedächtnis geblieben ist. Es kam dann tatsächlich zu einem Rechtsstreit mit Roger Dean Williams und auch noch einem Drehbuchautor, der irgendwie sagt, er hätte die Geschichte auch erfunden. Beide Rechtsstreitigkeiten hat Cameron aber gewonnen. Also ja, es konnte ihm nicht nachgewiesen werden, dass er das gewesen
ist. Also ich finde, wenn ich das hier so sehe, ich meine, gerade bei Avatar heißt es ja immer wieder, ne, da ist irgendwie der mit dem Wolf tanzt und Pocahontas und so weiter mit drin. Ne? Hm. Da verstehe ich es dann eher, dass man sagt, dass man diese Geschichten adaptiert. Aber wenn ich hier so diese Bilder sehe, ja, es gibt Ähnlichkeiten. Aber das ist ja jetzt, also Menschen, die auf Pferden oder auf Gestalten reiten, durch einen Hintergrund von der Natur oder Feuer, sind ja nun alles Sachen, die passieren und Dinge, die kann man im Kopf haben seit Jahrhunderten. Das sind diese, also Pandora ist ja auch, finde ich, in seiner Fertigung jetzt keine komplett fantastische, erdachte Welt. Nee. Das ist so eine Art Dschungel mit einer Flora und Fauna wie aus der Kreidezeit und blauen Wesen mit drin und mit diesem großen Naturbaum, der wie eine gigantische Eiche drin steht. Aber das ist ja jetzt keine Schöpfung, die mir nicht auch so schon begegnen würde in normalen Abenteuerfilmen.
Mir ist es vor allen Dingen so absurd.
Also gerade, wenn ich auch nicht an World of Warcraft denke, hätte ich gedacht, und World of Warcraft ist älter. Allein da gibt es Set-Designs aus den unterschiedlichen Kontinenten, wo ich denken würde, ja auch da könnte man sich Pandora draus zusammen
bauen. Jedes Mal, wenn ich sowas lese, denke ich mir so, wo fängt denn das eigentlich an, dass Copyright Infringement oder dass so Urheberrechtsverletzungen tatsächlich relevant werden? Wo greift das? Weil, was du sagst, so mit der mit dem Wolf tanzt oder Pocahontas oder Fern Gully wird auch gerne als Beispiel genannt, wo sich Cameron das zusammengemopst hat. Man sieht an seinen Werken, er bereichert sich. Aber die besten Werke oder manche richtig gute Werke entstehen halt daraus, dass jemand sich hat inspirieren lassen bei anderen großen Vorbildern.
Waterworld ist auch eine Form von Mad Max gefühlt, so, weißt du, das sind so.
Ja, aber ich meine, bei Avatar ist es halt auch wirklich die Struktur der Geschichte, ne? Jemand, ein Außenseiter, der nicht aus derselben Kultur kommt, kommt rein in diese andere Kultur, die ihm erst fremd ist und dann verliebt er sich da.
Last Samurai
so, ist auch das Beispiel.
Aber darauf kannst du einfach keinen Stempel setzen, gehört mir.
Ja, aber warte mal, wenn du sagst so, dass man das eigentlich nicht könnte, dann habe ich genau das nicht verstanden, als John Carpenter nämlich geklagt hat. Das ist nämlich passiert, hast du damals den Film Lockout gesehen?
Nee.
Guy Pearce spielt da einen harten Typen, der wird engagiert, weil er, ich glaube, die Tochter des Präsidenten soll er aus einem Gefängnis, aus dem Weltraum, das ist so eine schwebende Weltraumstation und da ist ein Gefängnis drin und da soll er sie befreien. Und da sagst du jetzt natürlich, das klingt ja total nach, genau, Flucht aus New York. Die Klapperschlange hieß er hier in Deutschland, Snake Plissken, legendärer Charakter. In Lockout heißt Guy Pearce Charakter Snow, aber ehrlich gesagt, ich habe den damals im Kino gesehen, das ist derselbe Film. Das ist dieselbe Geschichte, aber es ist so dasselbe, wie jetzt auch ein Avatar sehr ähnlich zu dem ist, was der mit dem Wolftanz macht oder einen Pocahontas. Es gibt so Details ab, ne, weil man könnte dann sagen, nee, ist ja eine Weltraumstation und keine, nicht New York. Aber das hat trotzdem gereicht, dass John Carpenter gesagt hat, ich ziehe vor Gericht und da hat er recht bekommen. 2012 ist der Film released worden, 2016 wurde das Urteil entschieden, $80.000 wurden ihm zugesprochen, weil die Ähnlichkeiten wohl zu frappierend waren. Und dann ist Luc Besson, der den Film nicht nur co-produziert, sondern auch mitgeschrieben hat, vor Gericht gezogen und hat gesagt, so nee, das lasse ich mir nicht bieten. Also er hat quasi
Berufung.
Berufung, genau. Er ist in Berufung gegangen und dann haben sie ihm wieder das aberkannt, haben wieder gesagt, so nee, John Carpenter hat recht und haben dann die Strafe sogar noch hochgesetzt. Statt 80.000 musste er dann $450.000 zahlen. Und da dachte ich auch so, ja, okay, das also scheinbar, vermutlich musst du bei ganz vielen Sachen einfach nur vor Gericht ziehen. Und wenn du das gut beweisen kannst, dann hätte vielleicht sogar der Autor von, was weiß ich, der mit dem Wolf tanzt, gegen den James Cameron irgendwas in der Hand gehabt. Ich weiß es nicht. Aber das ist so ein Fall, wo ich dann auch denke, so, also ist es doch einfacher? Man muss auch hier sagen, vielleicht das nochmal nebenbei, auch Luc Besson wurde nicht das erste Mal vorgeworfen, Ideenklau betrieben zu haben. 1997 wurde er nämlich schon mal verklagt, nämlich von zwei Leuten, die kennt ihr, wenn ihr mein Video über den originalen Dune, also nicht den von David Lynch, sondern die ursprünglich erdachte Fassung von Alejandro Jodorowsky gesehen habt. Da hat er mit verschiedenen Künstlern zusammengearbeitet, unter anderem einem Franzosen namens Jean Giraud, der firmiert auch unter dem Künstlernamen Möbius. Und nachdem Dune zerfallen ist, die beiden hatten sich miteinander angefreundet, haben die dann mehrere Comics rausgebracht. Und einer davon war der Inkal. Und der Inkal, da zeige ich dir jetzt mal ein Bild, da kannst du mir ja gerne mal sagen, woran dich dieses Bild erinnert. Zumindest, wenn du so ein bisschen auf den Hintergrund achtest. Was kommt dir da in den Sinn? Auch das werden wir bei Instagram posten.
Fünfte Element.
Fünfte Element. Genau, die beiden haben geklagt und es ist da, wurde abgeschmettert, weil, und das ist so ein bisschen das Seltsame daran, Jean Giraud hat auch als Konzeptzeichner bei Das fünfte Element mitgearbeitet. Und das ist natürlich ein bisschen quatschig, wenn man sagt so, okay, ich wurde zwar eingestellt, aber er hat sich eigentlich
ich
an
Ich weiß nicht, wo die Grenzen verlaufen. Wenn wir über eine Welt zum Beispiel reden, in der man sagte, schon als wir Kinder waren, ne? Ich sag früher, oh, ja, eines Tages gibt's fliegende Autos.
Ja.
Ne? Und dann haben wir schon als Kinder auf dem Schulhof gesagt, wenn Autos fliegen, dann gibt's ja keinen Stau mehr, weil die fliegen übereinander. Und wenn Autos übereinander fliegen und auch stehen können, dann ist ja eigentlich eine logische Konsequenz, dass auch die Städte vertikaler ganz anders funktionieren und nicht mehr nur noch auf einer Fläche und dann geht's nach oben, sondern ich finde es eine ganz logische Konsequenz, dass es dann so aufgebaut werden muss.
Naja.
Das ist wie wenn ich jetzt irgendwie versuchen will zu sagen, oh, du hast Zucker und Milch und Ei vermengt und Mehl und warm gemacht. Ah, jetzt ist ein Kuchen, jetzt ist es meine Idee. Also ich finde, es gibt so logische Konsequenzen, die ergeben sich eben aus...
Ich finde es so ein bisschen schwierig, weil wenn man das Ganze zurückverfolgt, auch das habe ich in meinem Dune-Video ja gesagt, Dune ist zerfallen und dann haben ja diese Künstler zum Teil woanders gearbeitet und Jean Giraud hat auch mitgearbeitet an Blade Runner. Und für Blade Runner hat er ja dann auch diese großen Häuserschluchten entwickelt und gezeichnet und auch in den Comics hat er dann das weiterverarbeitet. Und wenn man vielleicht ganz pragmatisch sein möchte und das zurückführen möchte, kann man schon sagen, vielleicht ist Jean Giraud einer der Erfinder dieses Looks, der dann in einem Blade Runner ja weltberühmt wurde und wo sich viele daran bedient haben. Vielleicht ist er dann auch derjenige, dem man den Look von ja das fünfte Element nahelegen kann. Aber wo fangen wir denn dann an?
Ich wette, auch in 80, 90 Jahren Comics gab es bestimmt schon solche Visuals als Vorlagen.
Who knows? Keine Ahnung.
Ja, also ich finde das auch komisch. Jetzt, wo ja Mickey Mouse in der Steamboat Willie-Version frei ist, dass das so 90 Jahre dauert. Ich finde, alleine schon um Kreativität zu fördern, könnte das auch ein bisschen kürzer sein.
Ja.
Meinetwegen 50 Jahre. Ich meine, überleg mal, Shakespeare könnte heute klagen. Ja. Liebesgeschichte, Romeo und Julia. Also weißt du, das ist
so. Also so Fälle wie die gibt's halt super häufig. Und sowas wie zum Beispiel jetzt im Fall der talentierte Mr. F, sowas habe ich tatsächlich noch nie gehört. Was du halt viel mitbekommst, ist, irgendjemand hat mit irgendjemandem mal was besprochen und dann, ne, so ganz typisch ist zum Beispiel, dass Drehbücher irgendwo hingeschickt werden. So war es doch, war das bei Together nicht auch so? Ich habe den Fall nicht mehr so hundertprozentig im Kopf.
Ja, das Drehbuch wurde von der Agentur, bei der, sag mir mal die beiden Hauptdarsteller.
Alison Brie und der Bruder von Mark.
Nein. Ist er Mark?
Nee.
Dave Franco.
Dave
Franco und Brie Allison hatten beide von ihrer Agentur die Rolle in dem Buch oder in dem Film zugesagt bekommen oder angeboten namens Better Half. Und in diesem Dreh, und da wurde das Drehbuch mit angehängt in die Mail. Und die haben es aber abgesagt mit der Begründung, sie hätten genug zu tun. Und parallel haben sie aber die Geschichte zu Together entwickelt, der unter Neon Pictures entstanden ist. Den haben dann wiederum beim Festival die Macher von Better Half, einem Film, der schon fertig ist, gefunden und gesehen und waren ganz schockiert, dass zum Beispiel ein Song der Spice Girls am Ende des Films eine zentrale Bedeutung hat, eine Bartszene wohl 1:1 sei, ansonsten die Tonalität aber anders, aber dass eben die besagten Hauptdarsteller, die gleichzeitig Produzenten von Together sind, definitiv eine Mail im Vorfeld bekommen haben mit dem angehängten Drehbuch. Ne? Aber die sagen, die haben das Drehbuch nie gelesen, sondern abgesagt, weil sie eh keine Zeit hatten. So, he said, she said mäßig. Das hat jetzt was, das muss dann auch ein Gericht klären. Ne? Ich finde es bei Zootopia ja zum Beispiel krass, ne? Wo dann jemand ankommt und bei Disney eine Welt gepitcht hat, die auch Zootopia heißt, in der ähnliche Figuren auftauchen, und es ist mit Gary L. Goldman, der Autor von Total Recall oder Big Trouble in Little China, also jemand, der auch einen Ruf zu verlieren hat in Hollywood, wenn du jetzt solche Dinge raushaust und auch mit so einem großen Konzern, der man sich denken könnte, da könnte ja auch was dran sein. Und Zootopia, da kommt jetzt ein zweiter Teil raus, bei uns heißt der Zoomania, hat über eine Milliarde Dollar eingespielt. Am Ende wurden diese Anschuldigungen dann auch fallen gelassen, 2017, aber ich weiß nicht, ob du da auch das richtige Gericht, den richtigen Richter brauchst. Es gibt hier,
ich glaube, du brauchst dir einfach die,
nicht die richtige Check. Also ich glaube auch so, das ist ja jetzt kein Juryprozess. Ich bin einfach in den amerikanischen Rechtssystem.
Du musst die richtigen Beweise haben. Also ich hatte so einen Fall gesehen. Kennst du den Film Versprochen ist versprochen mit Arnold Schwarzenegger, wo er seinem Sohn verspricht, ich glaube, Turboman oder Turbomann, irgendwie so ein, zu Weihnachten will der Junge so eine Actionfigur haben, und die ist aber überall ausverkauft. Und diese Geschichte, der Film wurde von 20th Century Fox vertrieben, die stammt wohl gar nicht von dem Autor, der das angeblich geschrieben haben soll, nämlich Ed McQueen. 2001 wurde nämlich bekannt, dass ein jahrelanger Streit endlich beigelegt wurde, weil eine Rechtsprechung passiert ist. Und zwar zwischen 20th Century Fox und einem Biologielehrer namens Brian Webster aus Detroit. Der hatte nämlich seinem Verlag, der hat mit einem Verlag zusammengearbeitet, weil er offenbar mehrere Publikationen veröffentlicht hat, und hat dem gesagt, hey, ich habe hier ein Filmskript geschrieben. Das habe ich Could This Be Christmas? Fragezeichen genannt. Und wollt ihr das nicht mal an Filmstudios schicken? Und der Verlag hatte 20th Century Fox, die damals ja noch eine der größten Studios waren, auserwählt und haben das Skript dahin geschickt und haben nie wieder davon was gehört. Das im Jahr 1994 haben sie das rumgeschickt, und dann waren alle Beteiligten sehr, sehr überrascht, als 1997, also 3 Jahre später, der Film Versprochen ist versprochen herauskommt, der nur anders heißt, aber wohl große Teile des Skriptes von Brian Webster übernommen hat. Und im Lawsuit, also im Rechtsstreit, konnte bewiesen werden, dass der Scriptreader, also das haben ja alle Studios, die haben jemanden, weil sich der
den ganzen Tag Drehbücher filtert.
Ich habe das ja selber schon gemacht. Ich habe ja selber schon mal für eine Produktionsfirma Drehbücher gegengelesen, redigiert. Und was mir quasi als Auftrag mitgegeben wurde, lies mal das Drehbuch und sag uns, ob das verfilmbar wäre, beziehungsweise ob die Story Sinn macht. Und wenn nicht, dann sollte ich eine kurze Review dazu schreiben. Also im Grunde das, was ich auf Letterboxd oder so mache, sagen, ne? Und ich hatte da so Drehbücher. Ich glaube, alle waren Schrott. Vielleicht ist das auch nicht die beste Idee, sowas mir zu schicken, weil ich ja sehr kritisch bin. Aber es waren schon einige Sachen, ich kann von einer Sache mal erzählen. Das sollte eine Liebesgeschichte sein, war aber Hardcore-Stalking. Der Autor, der das geschrieben hatte, hat Liebe mit Stalking verwechselt. Und hat es aber,
und jetzt gibt es You.
An keiner Stelle.
Auf Netflix.
Ja, aber da ist, da wird das ja, ist ja Teil der Geschichte. Da ist das nie Thema gewesen. Und da dachte ich, ja, okay, das muss ich auf jeden Fall notieren. Und ich habe nie was von diesem, also den Film gibt's nicht. Ich warte ja immer so noch darauf.
Aber du könntest den Film so machen und den einfach nur Stalked nennen, dann ist klar.
Ja.
Dann fertig.
Ja, genau.
Dann hast du es adressiert.
Ja. Ich meine, wenn man mir da nachweisen könnte, dass dieses Drehbuch vorher existiert hat, und das ist hier in diesem Fall wohl passiert, also es wurde wohl bewiesen, dass der Scriptreader Randy Cornfield hieß, der hatte das wohl auf dem Tisch, dieses Skript. Und der hat dann den Namen Ed McQueen einfach nur als Pseudonym angenommen, und dieses Skript wurde dann verfilmt von 20th Century Fox. 19 Millionen Dollar wurden Brian Webster zugesprochen. Das ist später dann nochmal vor Gericht gegangen, weil Fox konnte dann wohl, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, warum, noch beweisen, dass wohl vorher nochmal eine Geschichte bei ihnen auf dem Tisch gelandet ist, die das schon genau so eine ähnliche Thematik hatte. Aber es konnte dann nicht von Fox bewiesen werden, dass sie sich nicht trotzdem auch an der Geschichte von Brian Webster bedient haben. Deswegen wurden diese 19 Millionen auf 1,5 Millionen herabgesenkt.
Scheiße.
Aber als Biologielehrer 1,5 Millionen Dollar mehr auf den Tisch. Auch nicht schlecht. Das sind meine Fälle.
Ja, das ist es. Nur, was man auch mal kriegen kann. Akira Kurosawa hat 15% Royalties bekommen für Fistful of Dollars.
Ja, für eine Handvoll Dollar.
Also hat noch 100.000 Dollar. Ja, ich meine, ja. Was ich meine, da lohnt sich es, richtig.
Da habe ich zum Beispiel immer
alle Beteiligung.
Da habe ich aber zum Beispiel, es gibt ja für Fistful Dollars oder diese Geschichte, ein Mann kommt in deine Stadt und bringt dann die Leute da gegeneinander auf. Das wurde ja Jahre später nochmal von Walter Hill umgesetzt mit Bruce Willis in der Hauptrolle.
Last Man Standing.
Ja. Und dann eigentlich müsste doch Kira Kurosawa auch dafür, weil die Geschichte ist die exakt selbe. Es ist, wirkt wie ein Remake. Und was ist eigentlich ein Remake und was ist dann Urheberrechtsklau? So.
Für heute reicht's.
Genau.
Wir hätten zwar noch einen Letterboxd-Roast gehabt, aber wir sind so lang, dass wir stolz auf alle sind, die noch dran sind. Aber uns hat zum Beispiel der Tobias seinen Letterboxd-Account geschickt und da können wir mal aufrufen. Wer Lust hat, kann uns den mal schicken. Da picken wir uns ab und zu welche.
Machen wir nächste Woche.
Und loben oder hassen es, was ihr dann schickt.
Nee, nur loben. Hassen gibt's in diesem Podcast nicht.
David Null. Nein.
So.
So. Es war wieder sehr schön mit euch. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin macht's gut. Tschüss.
Tschüss.